uns Gedanken machen über das Leben des Apostel Paulus. Der Apostel Paulus erlebte genau das, was wir hier gerade soeben gesungen haben. Wandle du mein Herz, mach du mich anders, mach du mich neu, forme dich, forme du mein Leben. Und genau das wollen wir erleben, die Güte des Herrn, wie die Güte des Herrn ein Menschenleben total verändert. Nicht wir können uns verändern, wir können nur wollen, aber der Herr macht es. Er gibt es zum Wollen, auch das Vollbringen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den normalen Gottesdiensten hier, jeden Mittwoch 16 Uhr, jeden Freitag 19 Uhr und jeden Samstag 19 Uhr und jeden Sonntag 10 Uhr. Ganz herzlich eingeladen. Und wir wollen am kommenden Sonntag, also jetzt am Morgen, wir wollen hören, wie Jesus im Himmel angekommen ist und was wir davon haben. Was habe ich von der Himmelfahrt Jesu überhaupt? Ist nicht, dass wir da jetzt kein Heiland mehr haben. Der Herr Jesus ist uns nicht gestohlen worden. Im Gegenteil, er wurde weggenommen und er sandte uns den Tröster, den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich weggehe. Würde ich nicht weggehen, könnte der Heilige Geist nicht kommen. Ich bin so dankbar, dass Jesus im Himmel ist und dass wir den Heiligen Geist heute haben. Und der Heilige Geist ist gegenwärtig. Jesus ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig. Herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten. So, das Leben des Apostel Paulus und wie Gott diesen Mann umgeformt hat, von Saulus zu Paulus, wie dieses Wunder passiert ist. Und vor allem, ich will an diesem Beispiel Apostel Paulus zeigen und aufzeigen mit Gottes Hilfe, Gott wird unser Leben gebrauchen. Und wir denken manchmal, jetzt, ich diene Gott. Paulus hat auch gedacht, ich eifere für das Gesetz meiner Väter. Ich setze mich für die Sache Gottes, für die Gebote, für das Volk Israel ein. Aber das war gar nicht das alles. Das war alles nur Religion. Jesus wollte ganz was anderes. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Plötzlich stelle sich in die Quere. Ich möchte mit euch zusammen Apostelgeschichte 9, und da bleibe ich heute, komme nicht weit weg. Apostelgeschichte 9, Vers 15 und bis 19, diese Verse. Da zeigt sich, wie Gott einen Menschen verändert, wie Gott einen Menschen umformt, wie Gott einen Menschen transformiert, wie aus einem Menschen Saulus ein Paulus wird. So, wir erfahren, wie Gott arbeitet hier in dieser Geschichte, wie Gott seine Pläne verwirklicht, wie plötzlich jemand zu ihm geschickt wird, dieser Ananias. Und da heißt es, als dieser Ananias den Auftrag bekommen hat, geh zum Saul von Tarsus. Doch der Herr sprach zu Ananias, geh nur. Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern der Erde, also nicht nur den Ägyptern, den Babyloniern und Griechen, allen Völkern dieser Erde. Paulus ist zu einem Missionar der Nationen geworden, der Völker dieser Welt. Ich habe ihn erwählt, dass er zu den Herrschern dieser Erde geht, auch zu den Israeliten, die darf man auch nicht vergessen. Er wird auch zu den Israeliten gehen. Und gleichzeitig, was Gott hier sagt, du siehst, der Ananias wird informiert über das ganze Leben von Paulus. Er hat zuerst mal Angst, dieser Ananias, aber gerade in seiner Angst erfährt er das, was Gott mit ihm vorhat. Und dabei wird er erfahren, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und Ananias gehorchte. Toll, finde ich. Toll, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir solche Aufträge bekommen. Gehe dorthin, in der geraden Straße, im Hotel, Zimmer Nummer 15. Oder wie auch immer ist, tu das. Diese persönlichen, direkten Aufträge. Und das haut ein. Und da bekehren sich die Menschen. Und die ersten Christen haben so evangelisiert. Die haben nicht nur einfach Zettel auf der Straße verteilt oder kommt zu uns eingeladen. Nein, die haben sie leiten lassen vom Heiligen Geist. Ich komme nachher auf ein paar Beispiele, was Gott mir gezeigt hat, wie das funktioniert in der Urgemeinde. Weißt du, die haben sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Die haben gebetet oder geschlafen. Plötzlich morgens oder in der Mitternacht sagt der Heilige Geist, du steh auf, geh in die Bahnhofstraße Nummer 7. Dort habe ich Arbeit für dich. So verteilt Gott die Aufträge und so dient man Gott. Gott dient man ganz persönlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Nicht nur, dass man vom Heiland quatscht und erzählt und lappert. Nein, wir reden direkt und zwar ganz konkret. Wir haben ein Rema-Wort und wir geben dieses Rema-Wort dann weiter. Das war hier in der Urgemeinde so. Ananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf, ohne große Kommentare oder Anklopfen, ohne Entschuldigung. Er kam rein, guten Tag, bist du der Herr Saulus von Tarsus, bist du das? Und fand Saulus dort und legte ihm die Hände auf, lieber Bruder Saulus, Und er sagte, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen wirst. Du siehst also, wie das, wie hier die arbeiten. Die überspringen, die taufen nicht gleich oder die sagen, jetzt knie dich hin und bete und tue Buße und bekenne alles, was du hier falsch gemacht hast. Nein, der Heilige Geist wird dich erfüllen und du wirst wieder sehend werden. Und im selben Moment fiel Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Und er stand auf und ließ er sich taufen. Weißt du, wir sollen uns erst taufen lassen, wenn an uns was passiert ist. Die Menschen müssen zuerst Gott erleben und dann erst besiegeln, was da passiert ist. Und er ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, er hat schon 3 Tage gefastet, nachdem er gegessen hatte, erholte er sich wieder ganz schnell. Er hat 3 Tage nicht einmal getrunken. Das war ein ernstes Anliegen. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Herr, schick irgendjemand, der mir die Botschaft bringt. Denn du hast gesagt, geh in die Stadt und es wird man wird es dir sagen. Aber jetzt, da kommt noch, zweiten Tag kommt niemand, dritten Tag abends, da kommt doch erst endlich jemand. Ja, du siehst, Gott muss vorarbeiten. Und einige Tage blieb Saulus in der Gemeinde in Damaskus. Nur einige Tage, nicht lange. Später kommt er wieder nach Damaskus zurück. Aber zuerst ist er mal in der Wüste Arabiens. Und dort studiert er die Wahrheit Gottes. Es war Gnade, was Paulus hier erlebte. Der Herr kreuzt seinen Weg, der wird blind. Und weißt du, manchmal ist es gut, dass jemand blind wird, taub wird, krank wird, sich Bein bricht oder was auch immer ist. Das ist gar nicht so schlimm. Weißt du, wir denken, das ist Katastrophe. Nein, das bringt ihn zum Stillstand. Das kreuzt seinen Weg und da wird er gestoppt von seinem Schnaufen und Morden und Drohen. Er gehorchte und ging in die Stadt und wartete nun, bis jemand kommt und ihm sagt, was er tun soll. Du siehst, wie die Urgemeinde missionierte, vom Geist geleitet. Nicht nur, dass ich etwas rede, nein, die wurden vom Geist geleitet. Die haben erst geredet, wenn Gott den Auftrag gegeben hat, grünes Licht gab. So wurden damals Seelen zu Jesus geführt, nachdem sie ja von Gott angeleitet wurden. Ich denke nur an die Geschichte vom Cornelius. Cornelius schickt da ein paar Leute nach Joppe und holt den Petrus und kriegt ganz konkrete Anweisungen. Der Petrus wird auch vorbereitet und dann innerlich motiviert. Ja, der Herr hat gesagt, du sollst niemand unrein nennen, denn wenn ich jemanden gereinigt habe. Und wir dürfen niemanden Sünder nennen, wenn Gott jemanden gereinigt hat. Und Gott hat die Menschen gereinigt. Und in Momenten, wo wir gar nicht denken, dass sie die Reinigung erlebt haben. Saul von Tarsus, da heißt es, siehe, er betet. Ein anderer Fall ist der Kämmerer. Der Philippus bekommt auch von Gott einen Auftrag. Der hat nicht einfach missioniert, jetzt muss ich nach Äthiopien fahren. Nein, Gott sagt, geh, lass diese Samaria zurück, dein Samaria zurück, lass diese gesegnete Arbeit zurück und geh auf die Straße nach Gaza. Dort habe ich Arbeit für dich. Und er wusste nicht ganz genau, da passiert nichts, da kommt nichts, aber da fährt ein Wagen vorbei. Da sitzt ein Finanzminister auf dem Wagen und der liest ganz laut Jesaja 53. Und dann fragte, verstehen Sie, mein Herr, was Sie lesen? Du siehst nicht aufdringlich, aber so werden die Menschen geführt. Geh auf die Straße nach Gaza. Dort wirst du Arbeit finden. Es ist manchmal merkwürdig, wie Gott zu Menschen redet. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Ich bin auch mit einer Hand voller Traktate unterwegs in Augsburg. Als junger Christ will missionieren, was für eine Heiland tun. Bin losmarschiert, habe ich noch vorher gebetet, lieber Gott, bring mir Menschen in den Weg, denen ich das Evangelium bringen darf und kann. Und dann gehe ich los und dann sitze ich in der Straßenbahn und gucke zum Fenster und dann sehe ich einen Mann. Und dann sagt der Heilige Geist, geh und gib ihm Zeugnis. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sitzen geblieben. Ich habe gesagt, lieber Gott, auf der Straße gibt es so viele Menschen, ich muss nicht gerade zu dem gehen. Lauter faule Ausreden, was ich da gehabt habe in diesem Moment. Und dann ist die Straßenbahn angefahren und mein Sitz wurde so heiß, du glaubst gar nicht, wie heiß der Sitz wurde. Und als er dort oben dann auf dem Berg hielt, dann bin ich rausgesprungen, runtergegangen, habe gesagt, Herr, vielleicht steht er mal nicht mehr da. Und es wäre schön, wenn er nicht mehr da stehen würde. Das war mein Wunsch. Aber der stand da. Und dann sage ich, entschuldigen Sie, da ist etwas passiert. Ich bin in der Straßenbahn gesessen und der liebe Gott hat mir gezeigt, ich soll mit Ihnen reden. Um was geht es denn? Sagte er, ich stehe hier und gucke auf den Turm rauf. Wenn ich da runterspringe, lohnt es sich, wenn ich dann wirklich tot oder nicht? Und dann habe ich gesagt, das machen Sie nicht. Deshalb hat mich der liebe Gott gerade zu Ihnen geschickt. Das ist das Problem. Und dann, ich durfte dort an der Fuggerstadt in Augsburg den Mann zum Heiland führen. Und wir blieben lange Zeit Freunde. Der war von Flensburg. Der fuhr extra von Flensburg runter, um vom Turm zu springen in Augsburg. Aber Gott hat dann mich aufgehangen. Und das war für mich eine Führung Gottes. So, diese Dinge hauen ein. Ein anderer Fall, ich schlafe 12 Uhr oder 12:30 nachts. Das war in Heilbronn. Plötzlich sagte eine innere Stimme, geh zum Bahnhof, fahr zum Bahnhof. Ich schnell Hose an und bin zum Bahnhof gefahren und da steht kein Mensch. Dann umfahre ich das ganze Revier dort, nachts um 12:30, da ist doch kein Mensch, denke ich. Warum schickt mich der liebe Gott zum Bahnhof? Das ist vielleicht irgendein Teufel, ein Dämon, der mich da jetzt geleitet hat. Nein, und dann fahre ich an eine Mülltonne und dann sehe ich, da sitzt einer und zittert und will nicht mehr leben und was weiß ich. Und ich bin zu dem hingegangen. Ich konnte den nicht zum Heiland führen, war nicht mein Auftrag, aber ich konnte einen Notarzt anrufen. Verstehst du? Und das war auch ein Dienst. Nachts um 12:30 fahr zum Bahnhof. Der Mann wäre verreckt da unten. Wir denken manchmal, ich werde Leben retten oder bekehren. Es geht nicht immer um Bekehrung, sondern es geht, dass wir Menschen dienen, in welcher Form auch immer. Die Familie von meiner Frau, also meine Schwiegerleute, die wären nie zum Heiland gekommen. Da betet ein einfacher Laienbruder in Geislingen und sagt, lieber Gott, ich möchte noch ein Segen sein. Und heute konnte ich niemand ein Zeugnis geben. Früher war das immer so, die Leute hatten meine Bürde gehabt, irgendjemand wenigstens am Tag was vom Heiland zu erzählen. Irgendjemand. Und an dem Tag hatte noch niemand Gelegenheit gehabt, von Jesus was zu erzählen. Und lieber Heiland, heute habe ich, aber du weißt es ja, alle Dinge lege ich in deine Hände. Und dann betet er und plötzlich bekommt er einen Auftrag, geh in diese Straße dort und dort am Ende, wo er wohnte, Hausnummer sowieso, dort habe ich Arbeit für dich. Und dann geht er tatsächlich los nach seinem Abendgebet und dort brannte Licht und dann läutet er und dann sagt, mein Schwiegervater, damals war das alles noch gar nicht so, machte die Tür auf und dann sagt er, guten Abend, ich bin der und der, ich habe gerade soeben gebetet und deine innere Stimme sagte, ich soll zu Ihnen kommen, was ist los? Dann sagte er, wissen Sie, wir sind gerade auf Zeugen Jehovas ausgetreten, wir waren bei Jehovas Zeugen und da haben wir so viel Negatives erlebt und jetzt, wir haben die Bibel, wir lesen die Bibel, aber wir wissen nicht mehr weiter, wie geht es mit unserem Leben weiter? Und dann sagt der Bruder, komm, wir führen dich zu Jesus und so kam er in der Pfingstgemeinde und so werden Leute geführt, verstehst du, Leute werden enttäuscht, frustriert oder was auch immer. Und wir bekommen den Auftrag. So wurde in der Urgemeinde Evangelisation betrieben, Mission betrieben. Und so auch beim Paulus. Geh in das Haus vom Judah. Dort habe ich Arbeit für dich. Weißt du, die Frucht muss reif sein für Gott. Und dann kannst du und einfach nur noch pflücken. Und wir pflücken manchmal so viele unreife Früchte. Gott will, dass wir reife Früchte pflücken. Wir müssen reif werden und der andere muss reif werden. Dass da was passiert. Und für die Bekehrung oder Gottesbegegnung ist die Reife des Einzelnen wichtig. Wir führen manchmal Leute nur mit Zwang. Komm nach vorne, bekehr dich, gib dein Leben Jesus. Das ist noch viel zu früh. So, da muss alles passen. Bei Gott muss alles passen. Der, wo predigt, der, wo das, die Botschaft rüberbringt und der dafür vorbereitet wird, dass er sich bekehrt. Dass die Zeit reif ist. Der Diener Gottes muss einfach diese Botschaft haben und diese Botschaft bringen. Und an dieser Botschaft kann er nichts ändern. Wenn Gott etwas sagt, dann stimmt es. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Die meisten Leute hören nicht Gott. In aller Liebe. Ich habe euch alle lieb, aber die meisten hören alles Mögliche, bloß nicht die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes, die, weißt du, meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr. Die müssen die Stimme Gottes hören, so wie dieser Ananias, wie viele andere. In manchen Ländern werden die Leute vom Geist Gottes geleitet. Und wir müssen diese Leitung des Heiligen Geistes wieder neu erleben, oder wir können unser Christsein vergessen. Allein vom Bibellesen, Predigt hören, wirst du nicht selig. Wir müssen vom Geist Gottes geleitet werden. So. Geh zum Saul von Tarsus. Aber Herr, ich habe schon so viel von dem Mann dort in Jerusalem gehört, was da alles passiert ist. Aber Gott ändert nicht seine Meinung. Wenn Gott etwas sagt, dann stimmt es, dann bleibt es und das ist dann so. So, Jesus sagte, geh zum Ananias. Und jetzt lies mal, was dann heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 11. Steh auf und geh zu einem Mann namens Saulus. Geh. Aber Herr, kannst nicht jemand anders schicken? Oder kann ich nicht zu jemand anders gehen? Weißt du, wir würden gerne zu jemand anders gehen, aber nicht zu diesem Mörder, zu diesem Christenverfolger, Christenhasser. Ich habe gehört, was er schon alles getan hat. Und der Heilige Geist wusste, der Mann, der Angst hat, der wird keine Dummheiten sagen. Wenn wir einen Auftrag von Gott haben und das in Angst und Furcht und Gottesfurcht, nicht, dass wir einfach springen, jetzt werde ich missionieren, Halleluja, jetzt habe ich einen Auftrag. Nein, zittern, ich habe Angst, ich bin nicht wert, ich bin unwürdig. Lieber Gott, kannst nicht jemand anders schicken. Mose sagt, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht reden. Weißt du, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann haben wir Kniezittern und da schlottert alles bei uns. Geh. Und dieser Ananias wusste, das hat der Heilige Geist gesagt, das ist nicht meine Einbildung. Hier war konkretes Reden, hier wirkt der Heilige Geist. Und zuerst hat er einen Haufen Einwände, dieser Ananias. Aber dann heißt es ganz, oder in meiner Bibel steht es ganz schön, gehe hin. Ja, Herr, aber ich habe Angst. An dem Befehl Jesu wird nichts geändert. Wenn Jesus einem einen Auftrag gibt, gehe hin, dann solltest du gehen. Und da solltest du nicht argumentieren und dich entschuldigen und dich ausreden. Und dann bekommt dieser Ananias Gewissheit von Gott, mehr Licht. Weißt du, nachdem er sagt, ja Herr, ich gehe, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, mit dem habe ich was vor. Und das geht schon weicher. Also, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Mehr Licht über die Ausführung. Warum soll ich dorthin gehen? Was will der Herr damit bezwecken? Und deshalb geht er mit Freude und Begeisterung hin. Jetzt fange ich einen Fisch. Einen Fisch für den Heiland. Gott ändert nicht seine Befehle. Er erklärt uns manchmal, warum und wieso wir dann hingehen sollen. Wenn wir mit Gott hadern und verhandeln, dann sagt er deswegen, damit da was passiert. Und es gilt für alle Weisungen des Herrn, die sind unumstößlich. Wenn Gott was sagt, geh, dann ist es geh, dann kannst du nicht weglaufen, dann musst du gehen, dann stehst du auf, dann nimmst du dein Fahrrad oder dein Auto oder dein Esel und gehst. Und das ist ein Auftrag. Gott hat so viele Aufträge gegeben seinen Kindern. Weißt du, da wurde alles von Gott inspiriert. Nimm Maria und das Kind und geh nach Ägypten. Das war auch genauso die gleiche Führung und Leitung. Matthäus Kapitel 18, Vers 3. Weißt du, die Botschaft Gottes bleibt gleich. Wenn ihr nicht umkehrt und so weiter, wo ihr nicht umkehrt und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Da gibt es keine Argumente dagegen. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Oder Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir. Gleich wie die Rebe am Weinstock, wenn sie nicht dort bleibt, kann sie keine Frucht bringen. Oder Markus Kapitel 8, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich. Das ist das Verrückte. Weißt du, ab und zu mal würde ich schon mal das Kreuz auf mir nehmen, aber ich muss täglich das Kreuz auf mir nehmen. Das ist verrückt. Täglich. Oder Matthäus 5, Vers 24. Weißt du, wir würden gerne ein bisschen abmildern, abdämpfen, ein bisschen mehr so verändern die Dinge. Aber da heißt es zum Beispiel Matthäus 5, Vers 24, gehe zuvor, wenn du betest und du merkst, das stimmt was nicht, geh hin und versöhne dich zuerst. Und warum sollst du dich versöhnen? Damit Gott segnen kann, damit der Segen fließen kann. Also die ewigen Wahrheiten Gottes sind unumstößlich, unveränderlich. Da können wir nichts daran rütteln. Wir würden gerne was rütteln und sagen, vielleicht kommt es anders raus. Es kommt nicht anders raus. Seine Worte vergehen nicht, Himmel und Erde vergehen. So in dieser Auftrag an Ananias war, geh, und da kannst nichts rütteln, kannst dich nicht ausreden, kannst niemand anders schicken. So auch die Erwählung des Apostel Paulus war unumstößlich. Ich habe mir diesen Mann erwählt. Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug oder Werkzeug. Der ist von mir bestimmt, von mir gewollt. Ihn habe ich jetzt schon so weit gebracht, jetzt musst du ihn ein bisschen weiterbringen und weiterhelfen, den Weg Gottes zu finden. Paulus war Gottes Wahl. Und ich habe euch in den letzten Gottesdiensten gesagt, nicht der Matthias in der Bibel, Apostelgeschichte 1, war Gottes Wahl, das war Menschenwahl. Die haben da gewürfelt und welcher soll es, der oder der? Verstehst du? Sie haben zwar gute Gründe gehabt für die Apostelwahl, weil Jesus ja mit ihnen, mit diesem Matthias gewesen ist, von der Taufe bis zu der Himmelfahrt. Der war bei Jesus, aber das war nicht die Wahl Gottes. Wir Menschen wählen manchmal Menschen und denken, das ist richtig. Aber Gott hat seine Leute bestimmt und er will seine Leute an dem Platz platzieren, wo er sie haben möchte. So, und dafür wurde jetzt der Saul von Tarsus ausgebildet, obwohl er nicht mit Jesus war. Obwohl er Jesus nie gesehen hat wahrscheinlich, körperlich, leiblich. Aber er wurde ausgebildet als Pharisäer, saß zu den Füßen des Gamaliels und er soll das Evangelium unter den Nationen tragen, nicht der Matthias. Und auch nicht der Petrus. die Aufgabe war auf den Saulus, Paulus zugeschnitten. Und Gott ist ein Gott. Wenn er jemand ernennt, dann bleibt er bei seiner Wahl, er verändert seine Gedanken nicht. Wir sind Menschen, die wir gerne Gottes Meinung ändern können. Könntest du nicht lieber Gott so und so machen? Vielleicht so nach meinem Geschmack, auf meine Art. Das Einzige, was wir beten dürfen, ist Matthäus 24. Wenn Verfolgung kommt, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Aber alles andere ist nicht erlaubt. Dein Wille geschehe von woanders. Also Gott, an Gottes Plänen kann der Mensch nicht viel ändern. Es ist hart, was ich sage, es ist auch gut so. Du kannst an den Plänen Gottes nicht ändern. Gott erwählt sich seine Diener, denk an David. Nicht der und nicht der, nicht der große, dicke oder dünne. Der kleine, junge, bräunlicher Junge, das war der David. Gott erwählt den Gideon zum Richter, den kleinsten. Mein Stamm ist der kleinste Stamm, der geringste Stamm, ich bin der jüngste, aber gerade dich hat Gott erwählt. So Gottes Wahl bleibt. Gott bleibt bei seiner Wahl. Denk an den Propheten Jeremia. Ich bin untauglich, ich bin so jung, ich kann nicht reden. Mir ist es schwer. Ich wollte gar nicht geboren werden. Und ich sollte vielleicht gar nicht geboren werden. Und gerade den hat Gott erwählt. Und du weißt gar nicht, warum du auf dieser Welt bist vielleicht. Und fragst dich, warum du auf dieser Welt bist. Gott hat dich erwählt für einen ganz bestimmten Zweck. Gottes Erwählung. Er guckt danach, dass du da drauf kommst auf die Spur und dass du deine Erwählung festmachst. So war es beim Paulus auch. Vom Mutterleib erwählt. Später lesen wir, schreibt er selbst, nachdem der Herr den Saulus als jetzt begegnet, als er alles fertig gemacht hat. Weißt du, der hat keine Christen zu verfolgen mehr gehabt in Judäa, in Jerusalem. Hat er schon alle ausgerottet gehabt. Nur noch die Apostel blieben zusammen. Und nachdem er alle ausgerottet hatte und nichts mehr zu tun hatte, geht er nach Damaskus und dort, als er fast fertig ist von seiner Wahn, von der Verfolgungsaktion, plötzlich erwischt ihn Gott. Ich habe ihn auserkoren als ein besonderes Werkzeug. Und das weiß jetzt Ananias und sagt, jetzt kann ich hier nichts mehr machen, ich muss gehen, mir bleibt nichts anderes übrig. Und das ist nämlich die Führung Gottes. Wenn Gott einen führt und Gott einen an die Hand nimmt, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Du musst es machen, wohl oder übel. Dir bleibt nichts anderes übrig. Das klingt manchmal vielleicht auf der einen Seite als Vergewaltigung. Denke ich manchmal. Als eine Vergewaltigung. Aber diese unumstößliche Wahl war, Saul von Tarsus muss sich jetzt bekehren und du bist der Mann, der ihn zum Herrn bringt. In einem alten Lied, was wir früher gesungen haben, wahrscheinlich haben wir hier auch diese Folie irgendwo, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und da ist ein Part oder ein Teil, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Gottes Plan für unser Leben ist schon fertig und liegt bereit in seinem Archiv. Obwohl wir diesen Weg gar nicht kennen, du weißt den Weg und dein Plan ist fertig und schon ist alles bereit. Und bei der Offenbarung, was jetzt der Ananias bekommt, ist der Plan Gottes. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und hör mal zu, entweder spinnt man, ist man verrückt oder ist es die Wahrheit. Und er wird das Evangelium zu den Völkern, zu den Herrschern bringen und zum Volk Israel. Da hat er alles gewusst. Der Plan war fertig. Und wir sehen später, Paulus hat das alles getan. Ich muss nach Rom, egal wie, auch wenn ich auf alle vier kriechen muss. Das ist meine Vision. Und die Wipper darf mich nicht töten. Ich muss nach Rom. Und die Juden können mich nicht umbringen. Ich muss nach Rom. Und dann auch das Kaisershaus. Der hat auch vor Könige, und in der Bibel ist hier, wir lesen, er ist ein auserwähltes Werkzeug, auch vor Königen, vor König Agrippa, vom Felix. Du rasest, es fehlt nicht mehr viel und du bekehrst mich noch. Vor Königen, von hohen gestellten Persönlichkeiten. Weißt du, wenn der liebe Bruder Petrus gekommen wäre, die Leute hätten das nicht abgenommen. Weißt du, Petrus war ein einfacher Fischer. Wahrscheinlich konnte er nicht einmal lesen und schreiben. Aber jetzt dieser gebildete Saul von Tarsus, Paulus verteidigt sich selbst bei den Königen. Normalerweise bei Römer hat man immer einen Redner gehabt, einen Advokat, einen Rechtsanwalt gehabt. Paulus sagt, ich brauche nicht, ich kann mich selber verteidigen. Der kannte sich in die Gesetze und Paulus war der Mann für die Vision und für die Mission Gottes in Philippi. Als er dort ausgepeitscht und warum Gott ihn befreit hat aus dem Gefängnis und der Kerkermeister sich umbringen will, nachher sich bekehrt, sagte, wisst ihr, wenn ihr hier verprügelt habt, einen Römer, ich bin Römer, sagte, wie bitte? Wie bist du zum Römer geworden? Ja, ich habe viel Geld bezahlt, aber wie bist du zum Römer geworden? Ich bin von Geburt aus ein Römer. Du siehst, da hat alles funktioniert. Die ganze Ausbildung, dass er römisches Recht kannte, römische Gesetze kannte, dass er wusste, wie man sich benimmt. Und dann sagte er, wisst ihr, so behandelt man keinen Römer. Jetzt setzt mich auf ein Pferd und leitet mich aus der Stadt raus. Und der Bürgermeister muss kommen und sich bei mir entschuldigen und sich von mir verabschieden. Das ist wie, dieser Mann wurde dem zubereitet. Und für die Öffentlichkeitsarbeit, der wusste ganz genau, ich muss nur etwas tun. Und schon habe ich Stress. Und dieser Stress und dieser Ärger macht Aufruhr im Land. Und die Leute werden fragend. Der hat keine Angst gehabt. Der war unerschrocken. Und er konnte auftreten, was auch immer war. Der war genau zugeschnitten von Gott. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Natürlich, er war noch nicht fertig in der Heiligung und Heiligkeit. Es hat noch viel gebraucht. Er war noch lang nicht fertig. Aber er war von Gott schon auf dem Weg dorthin. Da ist noch ein blinder Mann. Da sitzt er da im Haus des Judas und fastet und betet. Und da heißt zum ersten Mal, siehe, er betet. Weißt du, der Jude kann beten wie ein Weltmeister. Aber das war also nur Geplapper, was er bisher gebetet hat. Jetzt betet er wirklich mit dem Herzen. Und siehe, er betet. Und das ist das Gebet, was Gott hört, wenn du mit dem Herzen betest. Nicht nur irgendeine Litanei runterreierst. Und Jesus deckt dem Ananias auf, was die Zukunft von diesem Saulus ist. Mann, du weißt gar nicht, wen du jetzt zum Herrn führst. Der wird besser predigen wie du. Der wird mehr erreichen in seinem Leben, als du denkst. Der wird reisen, die ganze Gegenden wird er auf den Kopf stellen. Das ist an mir ein auserwähltes Werkzeug. Und der Herr, der Heilige Geist, zeigte dem Ananias, was das Leben ist, wie das Leben bestimmt ist. Und das sagt mir etwas. Dein und mein Leben, unser Leben ist von Gott schon bestimmt. Der Plan Gottes ist schon bereits, liegt schon fertig. Du denkst, ich weiß noch gar nichts. Ich ahne nichts. Aber doch, in dir steckt etwas drin. Erwecke die Gaben, erwecke das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. So, jeder ist von Gott irgendwie bestimmt und von Gott festgelegt für einen bestimmten Plan, seinen Willen zu erfüllen. Dein Wille geschehe. Und hier kann der Saul von Tarsus nicht viel tun hier, und auch der Ananias nicht. Hier muss der Wille Gottes geschehen. Nur geschehen. An dem Plan Gottes ist nichts mehr zu rütteln. Auch für dein und mein Leben. Ich würde gerne vielleicht was anderes machen, aber ich kann das nicht rütteln. Das ist so, wie es ist. Und es muss so bleiben, wie Gott sich vorgenommen hat. Du kannst rütteln, so viel du willst. Gottes Pläne sind immer und grundsätzlich endgültig mit einem Menschen. Auch wenn wir nicht verstehen, es liegt schon fertig. Sind unabänderlich. So die, wenn ich so die Prophetenworte höre, da ist ein Programm und dieses Programm läuft. Da kann es nicht daran ändern. Und Gott selbst sorgt dann für die Ausführung, dass es so kommt, wie es kommen sollte. Und Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich gesucht, ich habe euch gesucht. Nicht ihr dient mir, ich diene euch. Und so können wir permanent hier einfach so weitermachen. Ihr habt mich nicht gesucht, ich habe euch gezogen und euch geliebt und so weiter. In Jeremia 29, Vers 11. Weißt du, Gott wacht über seine Worte, dass seine Worte nicht leer zurückkommen. Was er über einen gesprochen hat, das passiert. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Ich selber, Gott, ich weiß Bescheid. Du weißt nicht. Ich weiß nicht über mein Leben, wie mein Leben enden würde. Weißt du, wir haben das nicht in der Hand. Aber Gott hat unser Leben in der Hand. Und er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch ein Ende gebe, so wie ihr erwartet, wie ihr erhofft, wie ihr glaubt. Wunderbares Ende, dass ich bei Jesus bin und dort lande und sanft ankomme. Gottes Entwürfe für uns sind immer perfekt. Was für Gedanken ich mit euch habe, da müssen sie noch nicht noch untersucht, geprüft, getestet werden oder irgendwie noch korrigiert werden. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Oder Die Pläne Gottes müssen nicht noch korrigiert werden oder verbessert werden. Plan A, Plan B, Plan C. Nein, sein Plan ist perfekt. Auch wenn du denkst, also in diesem Plan habe ich versagt. Gott lässt uns versagen. Saul von Tarsus lag auf der Straße von Damaskus im Staub. Und dann, bitte, führt mich, ich sehe nichts mehr. Verstehst du? Das ist schrecklich, wenn man blind wird. Ich war auch ein paar Tage blind mal. Ich habe geschweißt und man hat mir gesagt, du darfst nicht in das Licht hineingucken, wenn man schweißt. Und ich habe irgendwie meinen Schirm weggetan und geguckt, ob das alles richtig ist. Und da ist die Elektrode festgeblieben und ich habe reingeguckt und dann war ich für 3 Tage blind. Augen fingen an zu tränen, ich habe gar nichts mehr gesehen. Und dann musste man mich an die Hand nehmen und wegführen. Das wurde wieder gut. Ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, so ging es dem Apostel Paulus, als wenn er in dieses Schweißlicht hineingeschaut hätte. Gottes Entwürfe sind perfekt. An dem Plan Gottes war nichts zu ändern für Paulus. Er war vorausbestimmt und niemand konnte den Willen Gottes in seinem Leben zunichte machen. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Da konnte keine Wipper und da konnte auch kein Goldschmied etwas machen. Niemand konnte sein Leben zerstören. Gott hat seinen Plan gehabt und wie bei den Schachfiguren, Gott war der Spieler. Auch an unserem Leben. Auch an unserem Leben. An dem Leben der ganzen Menschheit. Da hat der Herr seinen Plan. Der Herr weiß, was kommen wird und was kommen muss. Und wie die Leute hin und her verschoben werden. Und was nacheinander geschieht. Dein Wille geschehe. Da kannst du dich strampeln, wie du willst. Es kommt, wie Gott es in seinem ewigen Urplan für die gesamte Menschheit. Gläubig, nicht gläubig. Paulus war in diesem Moment noch gar nicht Christ. Der hat viel von Christus gehört und Christus furchtbar gehasst. Und trotzdem sucht er die Wahrheit. Weißt du, alle Menschen sind auf dem Weg zur Wahrheit. Sie suchen die Wahrheit. Und Gott macht es schon richtig. Gott macht keinen Fehler. Sein Plan liegt schon perfekt da. Und das ist unser Trost und auch mein Trost. Ganz besonders in Zeiten der Not, in Zeiten der Verwirrung, in Zeiten der Krankheit, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten des Todes, was auch immer ist. Wir verstehen viele Dinge nicht. Wie wird es jetzt weitergehen? Gottes Pläne stehen fest, unerschütterlich. Und der Herr zeigt dem Ananias in kurzen Worten den ganzen Plan für das Leben Sauls. Und da wird plötzlich alles so aufgebreitet. Mei, ich darf hier ein Werkzeug sein. Ich darf den künftigen Apostel zum Herrn bringen. Ich darf das. Weißt du, der Weg des künftigen Apostels ist schon perfekt aufgezeichnet. Und er wird vor Könige und Völker dieser Welt, viele Welt. Weißt du, Paulus hat einen Wunsch gehabt, ich möchte endlich mal nach Spanien. Ich weiß schon warum. Aber trotzdem, ich will endlich mal nach Spanien. Er ist wahrscheinlich nicht nach Spanien gekommen, aber die ganze spanische Welt verehrt Paulus als einen Heiligen, ihren Heiligen, Schutzpatron. Und in der spanischen Welt, ist gerade Paulus ganz groß. Deshalb, weißt du, heute ist er in Spanien, obwohl er dort nie hingekommen ist. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Hör das, das ist der Gen. Und hier liegt das Geheimnis auch der Kraft des Dienstes von Paulus. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wenn du deiner Berufung bewusst bist, dann bist du ein auserwähltes Werkzeug. Dann funktionierst du für Gott. In der Erwählung steckt die Kraft. Ich weiß, Gott will, ich muss das tun, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich lebe sein Leben. Das Besondere an einem Werkzeug ist, und er ist ein Werkzeug, mir ein auserwähltes Werkzeug, nicht das Werkzeug tut die Arbeit. Der Meister, der das Werkzeug in die Hand nimmt, der arbeitet damit. Der Meister, das Werkzeug, der schläft die ganze Zeit. Das Werkzeug ist nutzlos. Weißt du, es wird von einem anderen gebraucht, von einem anderen bedient, von einem anderen eingesetzt. Das ist das Werkzeug. So wie ein Instrument. Das Instrument ist Holz und Eisen, Materie. Aber der Künstler, der Meister, der darauf spielt, der macht aus dem Instrument etwas. Ein anderer setzt das Werkzeug ein. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, was es auch immer ist. Und mit diesem Werkzeug kann ich was ausrichten, etwas erreichen. Wir reden über das Leben des Apostels Paulus. Jesus und der Heilige Geist bedienen sich des Paulus als Werkzeug. Weißt du, Werkzeuge werden gebraucht. Werkzeuge können nicht sagen, jetzt möchte ich das und das tun. Das ist sinnlos. Christen können nicht sagen, ich will das und das tun. Wahre Gläubige sind immer Werkzeuge und bleiben immer Werkzeuge. Und der Heilige Geist führt. Denk nur, Paulus, als er dann in Kleinasien war, dann plötzlich hat er keine Lust zum Predigen. Vielleicht ist er auch krank und gebrechlich irgendwo. Vielleicht Schwierigkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten, vielleicht hat er Allergie gehabt oder sonst was anderes. Keine Lust. Und der Geist Gottes wehrte uns hier zu predigen und zu missionieren. Und dann legt er sich hin und schläft und dann hat er diese Vision von diesem mazedonischen Mann. Komm rüber und hilf uns. Und so siehst du, so leidet Gott. Und uns blieb nichts anderes übrig. Wir setzten uns schnell ins Boot und fuhren gleich rüber nach Mazedonien. Menschlich. Und dann geht er nach menschlichen Prinzipien. So als Jude. Zuerst einmal ging er immer zu den Juden. Aber in Philippi ist keine Synagoge, da waren nicht einmal 10 Männer in der Stadt, aber lauter Frauen. Und Frauen treffen sich zum Gebet am Wasser. Dann geht er dort am Wasser und das findet er, die Lydia, die hört zu, die ist begeistert. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Und du siehst, wie Gott führt. Wenn Gott ihm gleich am Anfang gezeigt hätte, wer der Mann ist, dieser mazedonische Mann, hätte gesagt, nein, lieber Heiland, ich gehe nicht so schnell. Ist mir zu gefährlich, die Reise. Ich gehe nicht nach Mazedonien, denn es war der Kerkermeister, dieser Mann, der zum Glauben kam. Der erste Mann war der Kerkermeister und alles andere waren nur Frauen. Gott führt die Seinen. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du, nicht Paulus war der eigentliche Arbeiter, sondern der Heilige Geist und Jesus, der durch ihn gewirkt hat. Und zwar gewaltig. Gott wirkte durch ihn, das ist ein auserwähltes Werkzeug. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Apostel Paulus in Ephesus, dass er sogar seine Taschentücher genommen hat. Weißt du, im Orient predigt man anders wie hier. Da hat man seinen Schal oder ein Tuch und dann muss man sich Schweiß abwischen. Und manche Leute, wir machen auch beim Billy, das ist vielleicht schön und lieb und nett, aber das ist nicht das Wahre. Weißt du, der Billy sollte sein Taschentuch nehmen, da wo er predigt, und sein Schweiß, das was alles rauskommt aus ihm, das soll er den Leuten geben und dann sollen die Leute das Taschentuch nehmen und auf die Kranke legen. Denn das braucht ja Berührung. Ich will nur sagen, wir machen manchmal viele nette, süße Sachen für den Heiland, aber das Wahre ist, das was er schwitzt, sein Unterhemd, sollte man geben. Und das Unterhemd sollte dann auf den Kranken legen und das würde dem Kranken helfen. Und so hat Paulus seine Schweißtücher, die er beim Predigen verwendet hat, wenn er da lange stand und da gab es keine Klimaanlage in Ephesus oder in den südlichen Ländern. Da hat man ganz schön geschwitzt. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Werkzeugs, des Paulus. Gott benutzt seine Hände und Gott segnete seine Hände und seinen Mund und gesegnet sind die Füße, die Frieden bringen, heißt es beim Propheten einmal. Wie lieblich sind die Füße derer, der hätte seine Schuhe abgeben sollen und dies in den Schuhen, mit den Schuhen wäre was passiert, in denen Paulus drin steckte. Diese Schuhe, die das Evangelium so weit getragen hatten. Ich will nur in aller Liebe sagen. Wir denken nur, naja, die Hände auflegen, bitte segne, die nicht kommen konnten. Viele sind zu faul zu kommen. Viele sind zu faul. Weißt du, ich habe eine Versammlung erlebt, wo man die Kranke in Rollstühlen oder Liegen hingetragen hat. Ich werde nie vergessen, in einer Gemeinde mal, in einem Gottesdienst, Heilungsgottesdienst, die Leute haben Leute aus dem Krankenhaus geholt, auf die Bahre und hingelegt. Und wenn Gott den Glauben sieht, der Leute, dann heilt er. Aber weißt du, es ist zu gefährlich, man kann infiziert werden. Weißt du, du wirst im Krankenhaus viel schneller infiziert als in einer anderen Versammlung irgendwo draußen, wo noch frische Luft ist. Ja. Ich will euch sagen, das waren urchristliche Gottesdienste. Und Gott segnete die Hände des Apostel Paulus. Ein Instrument ist nichts. Ein Werkzeug ist nichts. Aber derjenige, wo drauf spielt, damit arbeitet, der ist etwas. Und das Geheimnis der Kraft des Paulus war und seines Segens war, dass Gott sich seiner bediente, dass Gott mit ihm arbeitete oder dass Gott durch ihn wirkte. Gott selbst hat sich seiner bedient und ihn benutzt und ihn gebraucht. Ein Mensch kann nur ein Segen sein, wenn er von Gott gebraucht wird. Wenn Gott ihn irgendwo hinschickt und dann bezweckt Gott etwas und dann macht er etwas aus diesen Menschen. Kinder Gottes, wir sollten Werkzeuge Gottes sein, einfach sie von Gott gebrauchen lassen. Wie macht man das? Studiere das Leben des Apostel Paulus. Das ist sehr anschaulich und sehr interessant. Paulus wird als Werkzeug Jesu bezeichnet. Ein Knecht Jesu Christi. An manchen Stellen schreibt er sogar ein Sklave Jesu. Ein Diener Gottes. Er wird gebraucht. Da wird schließlich eine Tür zu und eine andere öffnet sich. Und die größte Kraft und Klugheit nützt wenig, bringt nichts, es sei denn, Gott benutzt die Gnade Gottes, ist über das Leben des Menschen. Und das ist, was Gott zum Paulus gesagt hat, nachdem er so gekämpft hat. Ich möchte doch einfach mal aufhören, diese ganze Verfolgung, die ganzen Aufstände, die ganzen Unruhen, was ich in meinem Leben erlebe. Ich möchte mal langsam so Pastor sein und so 30 Jahre in der Gemeinde dienen. So Leute kommen und gehen, das ist alles schön und gemütlich. Aber nein, Paulus hat nirgendwo länger wie 3 Tage ausgehalten. Das wäre Pastor. 3 Tage. Nur in einer Gemeinde blieb er 3 Jahre lang. Aber auch da gab es viel Stress und viel Kämpfe. Da musste er sogar mit wilden Tieren kämpfen. So, Gott gebraucht. In Ephesus, verstehst du dieses? Und Gott ist es, wie dort wirkt. In Ephesus kommt er rein und dann plötzlich sieht er, dass die Leute zwar an Jesus gläubig sind, aber ihnen fehlt der Pep. Die haben den Heiligen Geist nicht. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Weißt du, Paulus war, wenn Jesus ihm nicht begegnet wäre, wenn Jesus ihn nicht in seine Hände genommen hätte, der wäre zwar ein hochbegabter, tüchtiger Rabbiner geworden, aber hätte bei den Juden nicht viel ausgerichtet. Da gab es viele tüchtige Menschen und gute Rabbiner und gute Lehrer. Aber hier, bis heute wirkt Paulus nach. Das halbe Neue Testament ist von ihm beeinflusst. Das halbe Neue Testament. Weißt du, er hat die Botschaft weitergegeben und das, was der Herr ihm gegeben hat, und hat sich nicht geniert, zu evangelisieren auf der Art, wie Gott durch ihn wirkte. Gott gebrauchte ihn mit Schreiben. Gott gebrauchte ihn mit Predigen und Verkündigen, welcher Art auch immer. Es waren nicht seine Fähigkeiten, die ihn so langlebig gemacht haben, dass er einfach immer bis heute noch nachwirkt, diese Botschaften, die er predigte. Weißt du, jedes kleine Kind weiß, wer Paulus ist. Ich werde nie vergessen, ich arbeite an der Kirche drüben, streiche glaube ich die Tür oder irgendwas habe ich gemacht. Plötzlich kommt jemand und sagt, Nero, Pax, was schmeißt du da so einen Knüppel da und sagt seinem Hund, Nero, Pax. Und da habe ich gedacht, guck mal her, Hunde nennt man Nero. Aber in der Bibel, Menschen, die Gott gedient haben, Paulchen, Peterchen, so viel, wie viel Paulchen und wie viel Peter gibt es? Hund. Nero, pack es. Nero will kein Mensch. Möchtest du Nero heißen? Verstehst du, der dem Teufel gedient hat. Nero, pack es. Oder Adolf. Was glaubst du, wie nach dem Zweiten Weltkrieg sich Leute da umgetauft haben? Die wollen kein Adolf mehr sein. Die ganzen, Nero, pack's. Paulus wäre also nie Paulus geworden, wenn Gott ihn nicht in die Hände genommen hätte. Aber das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass Gott dich in die Hand nimmt. Du musst auch abhängig von Gott werden. Das ist mir so groß am Leben des Paulus geworden. Du musst abhängig werden von Gott. Dann kann Gott dich gebrauchen. Verstehst du, wenn an einem Hammer ständig der Stiel abbricht, mit dem wirst du nicht lange arbeiten. Du wirst es in die Ecke schmeißen und sagen, vergiss es, besorg mir einen neuen Hammer und eine neue Axt. Aber wenn du dich festhältst in der Hand des Meisters, des Arbeiters, dann kannst du gebraucht werden. So viele Menschen sind nicht abhängig. Wir haben in der Bibel das schwimmende Eisen, die schwimmende Axt, hast du vielleicht schon gelesen, beim Propheten Elia, dass das Eisen schwimmt. Da war auch ein Prophetenschüler, der hackt Holz und er schaut nicht auf seine Axt. Er hackt, einfach hackt. So viele Leute gucken nicht auf das Werkzeug. Sie denken, ich muss was tun, arbeiten. Und plötzlich ist die Axt ins Wasser gefallen. Und Eisen war damals teuer. Und Prophet, meine Axt ist ins Wasser gefallen. Und dann musste der Prophet sich ein Holz schneiden und ins Wasser stechen und dann mit diesem Holzstück plötzlich schwimmt das Eisen. Ein Bild auf das Kreuz Jesu Christi. Wir müssen wieder das Kreuz anwenden und erst über das Kreuz kann das Werkzeug wieder gebraucht werden. Und jetzt nicht mehr einfach drauf klopfen, sondern jetzt richtig aufpassen auf meine Axt. Paulus war ein gutes, brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes. Warum? Weil er alles radikal abgebrochen hat. Als er sich bekehrte, in diesen letzten 3 Tagen dort im Haus des Judas, hat er alles vergessen. Als Gott ihm die Augen öffnete, als er sich taufen ließ, als er Christ wurde, erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, hat er alles liegen gelassen. Ich achte alles für Kot, schreibt er, auf dass ich Christus gewinne. Ich habe noch nicht alles erkannt. Ich bin noch nicht auf alles draufgekommen. Aber ich achte alles für Kot. Ich will nur Christus gewinnen. Weißt du, er ließ sich gebrauchen und hat einen radikalen Bruch gemacht. Warum bei vielen Christen heute nicht klappt. Die machen keinen radikalen Bruch. Die nehmen da noch ein bisschen was mit und da ein bisschen was mit. Da machen sie dort was mit. Und da gehen sie auch dort noch hin. Verstehst du? Und sie sind nicht konsequent. Und Paulus war konsequent. Abgebrochen sind die Brücken, die mich führten zu der Welt. Zum Judentum. Ich achte alles für gut. Meine Studium, meine Diplomas, meine ganzen Erkenntnisse. Ich prüfe alles und wenn es gut ist, verwende ich. Wenn es nicht, dann lasse ich es bleiben. Aber er hat sich radikal getrennt vom Judaismus. Jetzt werde ich nicht nochmals nach Jerusalem pilgern und an der Klagemauer beten. Nein, jetzt geht er in die Welt hinaus. Ein auserwähltes Werkzeug. Er wollte nur noch Jesus dienen und nur noch Jesus groß machen. Die größte Schwachheit und Untüchtigkeit ist Gott kein Hindernis. Gott sagt, ich bin in dem Schwachen mächtig. Er hat jetzt ganz von vorne angefangen, mit Null hat er angefangen. Und das ist wahres Christentum. Wir müssen mit Null wieder unseren Glauben anfangen. Ich vergesse alles. Weißt du, der Herr gibt dir, was du brauchst in dem Moment, wo du brauchst. Und ich finde es ganz toll. Versuch einmal, wenn du willst, die Bibelschule, die wir hier haben. Ich habe einige Paulusbriefe durchgearbeitet und liegt als Bibelschulmaterial bereit. Arbeite mal das durch. Und du wirst merken, jeder Brief hat eine spezielle Botschaft. Als wenn eine extra Ausgabe wäre für die Sache, für jene Sache. Eins ist für den Himmel, eins für die Erde, eins für den Körper, für die Seele und Geist. 2. Korinther 10, Vers 10. Paulus war nicht der Stärkste. Aber die Gnade Gottes, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hier hat er gelernt. Gott wird es schon geben, Gott wird es schon fügen. Da sagen die Leute, die Korinther, die sagen, die Briefe, die er schreibt, sind wichtig und kraftvoll. Aber wenn er persönlich bei uns ist, macht er eine erbärmliche Figur. Und was er sagt, hat keine Kraft. Wenn er schreibt. Und das ist, also als Mensch war er ja schwach, gebrechlich. Hat sich nicht einfach wie Khrushchev auf der Schuhe ausgezogen und auf den Pult gehauen. Nein. Viele, die Gott dienen, sind geringe, einfache Leute. Kränklich und nur mäßig begabt. Und vielleicht sogar unbegabt. Weißt du, es gibt so viele große Männer und Frauen Gottes. Modi, das mit Wickleswort und viele andere mehr. Das sind Schuster gewesen, oder John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat. Kesselflicker, der konnte nicht mal richtig schreiben und die Leute konnten nicht mal richtig schreiben und lesen. Aber die sind Diener Gottes geworden, die die Welt bewegt haben. Und andere Studierte, die nur geprotzt haben vor Weisheit. Die haben nicht einmal eine Maus in der Kirche bewegt. Weißt du, das ist, wie Gott gebraucht solche Leute. Das ist mit Wickleswort. Oder, weißt du, wenn der Modi, wenn der seine Predigten kann man nicht lesen, die Notizen, die er geschrieben hat. Wenn er 6 Worte geschrieben hat, einen Satz mit 6 Worten, hat er 5 Fehler gehabt. Oder 6 Fehler oder 7 Fehler. Also, er konnte es nicht lesen. Die konnte nur er lesen, seine Schrift und seine Botschaft. Aber der hat gepredigt und in Chicago mächtig gewirkt. Ein Werkzeug Gottes. Wird so benutzt, wie der Meister, der Künstler oder was es auch immer ist, es will. Und das Werkzeug, der Erfolg wird nicht dem Werkzeug zugeschrieben. Ein tolles Werkzeug, was der alles geschafft hat. Nein, der Meister, der daran, damit gearbeitet hat. Mit der Axt, mit der Meißel oder was es auch immer sein möge. So ein Meister ehrt den Meister. So ein Werkzeug ehrt den Meister, der es benutzt und einsetzt. So wie Paulus. Er erlebte die Segnungen Gottes. Und die Segnungen waren gewaltig. Wenn du dich von Gott benutzen lässt, in welcher Form auch immer, es spielt keine Rolle, in welcher Form auch immer. Weißt du, du musst nicht was Großes tun. Die meisten Leute denken, wir müssen was Großes tun. Tote auferwecken. Vergiss diese ganzen supergeistlichen Dinge. Fang an, ganz natürlich irgendwo Jesus auszuleben. In Apostelgeschichte 13, Vers 44 und Vers 49. Am nächsten Sabbat war die ganze Stadt versammelt in der Synagoge und die wollten alle die Botschaft Gottes hören. Und die Botschaft verbreitete sich in der ganzen Gegend, heißt es dann dort weiter. Weißt du, Paulus kam hin, hat nur einfach was gesagt oder was erzählt, was weitergegeben. Wie heißt es in der Bibel, in Markus 16, wo die ganzen Verheißungen sind? Ihr werdet in neuen Sprachen reden, ihr werdet auf Kranke die Hände legen, ihr werdet das und das und das tun. Da heißt es, und die Christen, die zogen aus und sie plauderten. Weißt du, sie plauderten an der Snackbar um die Ecke, beim Imbiss, beim Currywurst. Du, hast du schon das Neueste gehört? Da gibt es ein Mittel, oder da jammert jemand und klagt, du, darf ich für sie beten? Sie plauderten. Sie predigten nicht, sie plauderten. Evangelium wird geplaudert und nicht gepredigt. In der Gemeinde, da wird gepredigt, gelehrt. Aber draußen auf der Straße, an allen Orten, wo sie hinkamen, sie plauderten. Hast du das Neueste schon gehört? So, Apostelgeschichte 14, Vers 1. In Ikonien gingen Paulus und Barnabas wieder genauso in die Synagoge und sie sprachen dort auch so, wie schon in Antiochien und so weiter. Und eine große Zahl von Menschen kamen daraufhin zum Glauben, Juden wie Griechen. Sie redeten, plauderten, sie erzählten von Jesus. Du musst nur von Jesus erzählen, du musst erzählen, was er getan hat. Er starb am Kreuz. Er ist auferstanden. Vater sandte den Heiligen Geist. Und. Da gibt es so viele Geschichten. Du musst nicht von dir erzählen. Die meisten Leute denken, sie müssen von sich erzählen und sich groß machen. Nein, das Werkzeug erzählt vom Meister. Die Flöte, das ist nur ein Instrument, so ein paar Löcher. Verstehst du? Aber der Meister pustet es rein und der Meister spielt die Melodie in Thessalonich. Apostelgeschichte 17, Vers 12. Viele von ihnen kamen zum Glauben, auch viele einflussreiche Griechen, Frauen wie Männer. Du siehst also, Paulus in Thessalonich, da waren nicht lange, aber die kamen zum Glauben. Die haben gesehen, das, was der Mann vorlebt, ist echt. Der lässt sich schlagen für Jesus, verprügeln. Der geniert sich nicht. Weißt du, und wenn einer für eine Sache leidet und mit seinem Blut die Sache unterschreibt, dann muss an der Sache was dran sein. Aber wenn einer die Sache nicht mit seinem eigenen Blut unterschreiben kann, dann ist es eine tote Sache. Die Frage ist deshalb, kannst du dein Leben, die Botschaft, die Sache, was du machst, mit deinem Blut unterschreiben? Mit deinem Leben. In Ephesus, Apostelgeschichte 19, habe ich kurz noch von diesen Schweißtüchlein gesprochen. 19, Vers 12 bis 20, lies mal. Der Erfolg, der Segen. Und der Segen gab dem Paulus Recht. Und Gott ließ durch Paulus ungewöhnliche Dinge geschehen. Dass sie sogar auf Kranke die Schweißtücher legten und die Menschen wurden gesund. Und die bösen Geister fuhren aus. Und die Leute haben dann die ganzen Zauberbücher verbrannt. Da gab es Revolution. Paulus hat gezeigt, so geht's nicht. Auch manche Juden. Und du siehst, wenn Gott einen erwählt, wenn Gott einen gebraucht, da gibt es zuerst mal Späne. Und da raucht's. Und da kracht's. Und da wurden die Juden aufgebracht. Und als die Dämonenbeschwörer durchs Land, da kamen einige Dämonenbeschwörer, die durchs Land zogen und sie haben ihre Beschwörungen da mit dem Namen Jesu gebraucht. Und Paulus ist auch so ein mächtiger Zeuge. Im Namen des Paulus, den Jesus, den Paulus predigt, und diese Söhne des Käfers, du siehst, was da passierte, die wurden ausgelacht, zerkratzt, Hose runtergezogen und nackt davongejagt. So steht es in der Bibel. Die wurden nackt davongejagt. Aber der böse Geist in dem Kranken erwiderte, ich kenne Jesus und ich kenne auch Paulus, aber wer seid ihr? Du siehst, Paulus war im Himmel bekannt. In der Unterwelt war er bekannt, weil er für Gott lebte, für Gott kämpfte, für Gott arbeitete. Und der Besessene fiel über sie her und schlug sie allesamt zu Boden, blutend und halbnackt mussten sie aus dem Haus fliehen. Da war vorbei mit der Beschwörung. Das ist, wie Gott Werkzeuge gebraucht. Und Gott gebraucht es mir, ein auserwähltes Werkzeug. Die Geschichte wurde in ganz Ephesus bekannt. Juden wie Nichtjuden erschraken und sie ehrten und priesen den Namen Jesus. Du siehst, so ein Werkzeug kann Schrecken verbreiten. Respekt sich verschaffen. Und viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, kamen jetzt ganz offen zu Jesus und zu der Gemeinde und sie haben die Zauberbücher verbrannt Und weißt du, wie viel 50.000 Silberstücke wert waren, diese Zauberbücher? Weißt du, wenn Gott wirkt, wenn Gott Menschen benutzt, und das waren gewaltige Wirkungen, plötzlich haben sie Angst gehabt, du, da sind Dämonen drin. Diese Beschwörer, was sie da verkaufen, diese Esoteriker, Spiritisten, Okkultisten, das ist alles Zauberei. Und die haben alles zusammen verbrannt, den ganzen Hokuspokus. Wenn Gott wirkt, scheiden sich die Geister. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und so erwies sich die Botschaft Gottes ihre Macht und breitet sich immer weiter aus. Durch den Paulus. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Da war keine Kompanie, kein EV, kein Verein, keine Gesellschaft, keine GmbH und keine KKG. Der Mann war allein, aber der war mit Gott. Jesus und der Heilige Geist gaben ihm die Rückendeckung. Und bei ihrer Rückkehr berichteten sie, was alles passiert ist. Apostelgeschichte 14, Vers 27. Nach ihrer Ankunft riefen sie die ganze Gemeinde in Antiochien zusammen und sie berichteten, was Gott durch sie getan hatte. Mir ein auserwähltes Werkzeug. Nicht sie haben getan, sondern Gott hat durch sie getan. Gott hat durch sie getan. Durch das Werkzeug. Das Werkzeug ist nur ein Stück Holz und ein Stück Eisen vielleicht. Egal was für Werkzeug, ein Raspel oder eine Sense. Aber das Werkzeug muss gebraucht werden. Und Gott hat einiges getan durch sie. Und dass er sogar die Nichtjuden zum Glauben gebracht hat. Was Gott durch sie vollbrachte, Apostelgeschichte 20, Vers 19 noch dazu. Sie waren nur Werkzeuge, ganz bescheidene Werkzeuge. Und mein Wunsch, mein Gebet ist auch für mich persönlich, ich möchte nichts anderes sein als ein Werkzeug, mehr nicht. Die Ergebnisse, das ist seine Sache, vom Meister selbst. Was er damit macht, ob er einen Nagel in die Wand klopft oder ein Loch in diese Wand haut. Verstehst du? Es ist seine Sache. Ich möchte nur ein Werkzeug sein, durch den Gott was tut, durch den was passiert. Durch das, was zustande kommt, wo Gott was aufbaut. Nur ein Werkzeug. Paulus war ein einfaches Werkzeug in der Hand des Meisters. Aber von Jesus gebraucht. Und deshalb, dein Anliegen soll sein, lieber Gott, mach mich zu einem Werkzeug deiner Liebe, zu einem Werkzeug deiner Gnade, zu einem Werkzeug deiner Güte. Mach mich zu einem Werkzeug. Ohne ihn können wir nichts verrichten. Ein Werkzeug von sich aus ist ein nutzloses Stück. Nichts. Nix. Egal was, ob es eine Schere, egal was für Werkzeug. Selbst ein Waschlappen ist nichts wert, wenn niemand in die Hand nimmt und was damit putzt und sauber macht. Ein Werkzeug, was auch immer ist. Und das macht mich demütig. Weißt du, das geschieht nicht durch unsere Kraft. Und die Bibel sagt, es geschieht nicht durch Heere oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und Gott benutzt gerade nutzlose Werkzeuge. Nutzlose Werkzeuge, die unbrauchbar sind, unfähig, wertlos. Kinder und Narren sagen plötzlich die Wahrheit. Da bist du überrascht. Ungeeignete Menschen, Werkzeuge, Unwissende. Und nur die kann man belehren. Weißt du, Menschen, die schon alles wissen, die kannst du nicht mehr belehren. Die sind schon super schlau. Gesunden brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Aber die Unwissenden, du, wie geht's jetzt weiter? Verstehen sie auch, was du liest? Dieser Mann, dieser Äthiopier, der war demütig und gesagt, ich kann nicht verstehen, wenn mir niemand erklärt. Und dann sieht man die Chance und die Möglichkeit, wo man dienen kann. Den Kranken kann man doch heilen. Den Schwachen, dem kann man doch helfen. Den Armen kann man beistehen. Aber wenn wir satt sind, ich brauche gar nichts. Oh, ich habe den Heiligen Geist. Ich habe Gaben, ich habe das, ich das. Vergiss es, alles Schmarrn. Die Mühseligen, die kann man noch aufrichten. Die Schwachen, die Unfähigen, die sich belehren lassen. Weißt du, deine Unfähigkeit, das bewahrt dich vor Einbildung. Herr, ich lebe nur von deiner Gnade, von deinem Erbarmen, von deiner Liebe. Wenn du mich nicht liebst, mich trägst. Weißt du, wenn du merkst, ich bin unfähig, dann prahlst dich nicht mehr. Dann sagst nicht, das habe ich gemacht. Nein, Gott hat mich nur gebraucht dazu. Das ist alles. Da bildest du nichts mehr ein auf deine Klugheit und Geschicklichkeit, deine Beredsamkeit. Oh, was der für Power hat. Weißt du, ich könnte, ja, vergiss das alles. Wichtig ist, wir müssen nach dem Willen Gottes funktionieren. Was will der Herr? Und dieser Ananias, Paulus später und alle diese Urchristen, Sie haben immer gewartet, bis sie von Gott den Auftrag bekommen haben. Ein Werkzeug muss vom Meister in die Hand genommen werden und dann wird er eingesetzt. Sie haben gewartet, bis der Meister uns nimmt, bis der Meister uns braucht. Und nicht immer brauchst du einen Hammer. Nächstes Mal brauchst du vielleicht einen Schraubenzieher. Und dann wird der Schraubenzieher benutzt und nicht der Hammer. Aber Herr, guck mal, du gebrauchst die ganze Zeit den Schraubenzieher, aber mich benutzt nicht. Ich bin ein bisschen schwerer wie das Schraubenzieher. Vergiss es. Gott interessiert sich nicht, ob du schwer oder leicht bist. Erst wenn die Aufgabe, die Arbeit getan wird, dann wird das Werkzeug benutzt. Die Aufträge, die kommen vom Herrn. Man rennt den Aufträgen nicht nach. Im Gegenteil, sobald ein Auftrag kommt, oh Herr, nicht mich, nimm jemand anders. Ich tauge nicht. Das ist nämlich, wie Gott einen Menschen benutzt. Ich tauge nicht. Als Paulus in Athen gepredigt hat und dann geht nach Korinth, mit zitternden Knien, Schlotterknien, ich konnte euch nichts anderes bringen und kann euch nichts anderes bringen als Christus, den Gekreuzigten. Weißt du, Ananias, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gehe, Herr, weil du das willst, auch wenn er mich jetzt ins Gefängnis steckt. Ich gehe. Paulus hat die Macht gehabt. Er hat Briefe gehabt von den hohen Priestern. Verhafte jeden, den du erwischt, im Namen Jesu. Der Jesus anbetet, Jesus verehrt. Aber jetzt wird der Ananias gebraucht, um den Saul von Tarsus zu Jesus zu bringen. Jesus gebraucht seine Werkzeuge, wie er das will. Und sie arbeiten dann nicht vergeblich, wenn sie richtig von ihm eingesetzt werden. Auf dein Wort werfe ich das Netz aus. Und dann fängt der Fische auf dein Wort hin. Gott selbst ist der Wirkende für seine Pläne, die er verwirklichen möchte. Und das schuldet die Leute selbst. Paulus muss alles für Kot achten, was sie jetzt gelernt haben beim Gamaliel. Und das war ein guter Lehrer. Und Hillel und so weiter, das waren gute Rabbis in Israel. Und bis heute basiert vieles im Judentum auf diese Lehrer. Und gerade sagte ich, achte für Kot alles. Ich möchte nur Christus verkündigen, nur Jesus groß machen. Und Gott schult jetzt seine Leute, diesen Saul von Tarsus. Er blieb einige Tage in Damaskus und dann geht in die Wüste Arabiens. Und dann sagt er, ich habe es vom Herrn empfangen. Dort wird er geschult, vom Herrn. Und dort, der Herr arbeitet seine Leute ein. Weißt du, die Kompanie, die Gesellschaft Jesu, die Gemeinde Jesu ist eine große Firma. Und da müssen eingeschulte Leute in die Firma, die vom Meister selbst, von der Firma selbst nach den Methoden der Firma eingeschult werden und eingearbeitet werden. Und sie müssen von Gott eingespielt sein. Und Gott kann nur seine Werkzeuge so richtig schleifen und polieren und bedienen, so für sein Maß, für seinen Zweck, die sein Werk tun, seine Pläne ausführen und seinen Willen geschehen lassen. Wer von Gott ausgewählt ist, der erreicht das Ziel Gottes. Früher oder später kommt er dahin, jeder Einzelne. Du sagst ja, aber was ist mit den Gläubigen? Und Ungläubigen, ja, die Gläubigen, das verstehe ich. Aber die Ungläubigen, ja, Gott kommt auch mit den Ungläubigen zum Ziel. Da gibt es so viele ungläubige Menschen, die hat der Heiland erwischt. Wie steht es in meiner Bibel? Die Starken will ich zum Raube haben. Nicht die Schwächlinge und Feiglinge, die Starken will ich zum Raube haben. Und je mehr einer protzt und tobt und wütet und sich ärgert, den schnappt sich der Heiland. Du kommst in meine Schule jetzt. Da kommst du ins Gefängnis. Und Geschwister, was ich höre und sehe und erlebe, gerade in den Gefängnissen kommen viele Menschen zum Glauben. Ich werde nie vergessen, in Königsberg predige ich im Gefängnis, wo lauter lebenslängliche Verurteile sind. Und ich wollte ins Gefängnis mal gehen, also nicht als Häftling, sondern mal predigen. Und das gab da eine Möglichkeit. Und weil uns der Leiter der Sache, das, Gott hat wunderbar gewirkt. Weißt du, da kommst du wir durch die Stadt und wir gehen durch die Stadt und da spielt einer so Musi, also auf ja, so Harmonium spielt er. Also das war Disco soll das sein. Und dann kommt vorbei und dann sagt doch der, wo da bei uns mit dabei war, du, das ist kein Disco, das ist Gute Nachtmusik, da irgendwas weiß ich, keine Disco. Darf ich mal diese Orgel benutzen? Und dann hat er ein bisschen so richtig reingehauen in die Tasten, das gab Disco und plötzlich standen Leute da. Und dachte ich, Mensch, das ist ganz tolle Gelegenheit, hier was zu sagen. bist ja sowieso Tourist. Und die können nur verhaften und dann werden sie dich wieder abschieben, wenn was passiert. Kannst du was sagen? Und dann erzähle ich, dass wir Christen sind, dass wir hier unterwegs sind und wir hier wollen mal tolle Disco-Musik zeigen, was Disco-Musik ist und von Jesus erzählt. Und dann, wer mehr wissen möchte, das ist genau das Gleiche, was Paulus gemacht hat. Wer wissen möchte, der solle zurückbleiben. Wir können dann den Weg zeigen, wie wir Jesus gefunden haben, was wir als Christen tun und warum wir hier in Königsberg sind. Und da bekehrt sich einer, stattlicher Mann, netter Mann, bisschen älterer, und sagt, ja, wie geht's jetzt weiter? Da habe ich gesagt, wir müssen wieder weg. Und die Baptistengemeinde, bei der wir waren, die war außerhalb der Königsberg, draußen irgendwo so in der Prärie. Und ja, wie geht's weiter? Dann sagte, wir haben keine Möglichkeit, wir müssen weiter. Dann sagt, wissen Sie, ich bin der Kulturdirektor dieser Stadt. Dort oben im ersten und zweiten Stock ist eine Halle, da könnten Sie hin. Dann sagen Sie das den Leuten, wir kommen um die Zeit, wenn Sie uns sagen, und dann predigen wir und dann erzählen wir von Jesus. Und wisst ihr, der Kulturdirektor gibt bekannt, dass da und da um die Zeit heute noch ein Gottesdienst stattfindet und das, was ihr hier gehört habt oder gesehen habt, das wird dort weiter ausgeführt. Und das war ganz toll. Und später sagt dieser Kulturdirektor, wissen Sie, Sie sollten auch im Gefängnis zu diesen Lebenslänglichen gehen und predigen. Und in Königsberg ist eine Gemeinde entstanden zu der Zeit, wahrscheinlich bis heute noch existiert. So, ich habe keinen Kontakt, aber Gott hatte gewirkt. Und in diesem Gefängnis, diese lebenslange, da plötzlich diese alte Menschen, ich habe Fotos irgendwo, muss ich sehen, vielleicht hängen auch draußen welche Fotos. Weißt du, diese Menschen, diese harten Brocken, die ja Menschen auf dem Gewissen haben, diese bekehren sich und weinen. Und im Gefängnis wurden sie sogar noch getauft später, als wir weg waren. Dann der Älteste von der Gemeinde, Baptistengemeinde, der ist Charismatiker geworden und hat den Heiligen Geist empfangen. Der war so happy und hat die Arbeit übernommen. Und der hat nachher im Gefängnis weiter die Sache betreut. Gottes Sache geht weiter, auch im Gefängnis. Du glaubst gar nicht, wie Gott im Gefängnis wirkt. Da haben die Leute Zeit nachzudenken, überleben. Vielleicht so, warum? Was haben wir gemacht? Und so viele, die sogar zu Tode verurteilt wurden, sind zum Glauben an Jesus gekommen. Ihr könnt jetzt mich töten. Ich habe Frieden mit Gott gefunden. Wir hören immer wieder solche Geschichten. So, Gott erwählt sich die Werkzeuge. Und Gott macht es, wie er das haben möchte. Und manchmal, wenn es auch alles so aussichtslos ist, Gott kommt zum Ziel. Verliere nicht den Mut, verliere nicht den Glauben. Und Gott offenbart die ganze Lebensgeschichte, den ganzen Lebenslauf des Apostel Paulus, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Du siehst, in 5 Minuten kann einer die ganze Welt für Gott gewinnen. Wir denken manchmal, also Herr, ich kann nicht evangelisieren durch die ganze Stadt und durch ganz Deutschland und in ganz Berlin. Aber Gott kann jemanden bekehren, der dann wieder Tausende und Abertausende bekehrt. Weißt du, wir müssen konkret arbeiten. Geleitet vom Heiligen Geist. Es ist der Herr, der alles macht. Und je demütiger wir sind, und eigentlich heißt es, ich habe eine andere Übersetzung noch, eine etwas ältere Übersetzung für diese Stelle, da heißt es, es war ein alter Bruder, Ananias in Damaskus. Der war nicht mehr der Jüngste und der Gesündeste und der Stärkste wahrscheinlich, aber gerade diesen alten Bruder schickt der Herr zum Saul von Tarsus. Und Saul von Tarsus bekommt das Amt nicht von Menschen, sondern von Gott. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Bevor der Ananias hineingeht und ihm die Hände auflegt, hat Gott schon festgelegt, ein auserwähltes Werkzeug vor Völkern, Königen und etc., obwohl Menschen beteiligt waren. Aber die Sache hat Gott bestimmt. Menschen haben nur mitgewirkt. Paulus selbst sagt, es gefiel Gott, mich zu erwählen, zu bestimmen, mich so zu führen. Galater 1, Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich schon von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Weißt du, du bist noch gar nicht geboren, hat Gott dich schon berufen. Denk dran, Gott hat mich berufen durch seine Gnade im Mutterleib, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, nicht nur an mir, sondern in mir. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Gott muss sich in mir sich offenbaren, nicht an mir. Da sind die Hände gewachsen, die Füße gewachsen, die Haare gewachsen, die Nase gewachsen. Verstehst? In mir, Christus in mir, ich muss abnehmen und er nimmt zu. So ist es gefiel Gott, damit ich ihn durchs Evangelium, das Evangelium verkündigen soll unter den Heiden. Und da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, mit den Aposteln da in Jerusalem. Die hätten gesagt, nee, du kommst nicht in Frage. Du musst erst mal auf die Bibelschule gehen. Oder du musst erst mal unser Glaubensbekenntnis auswendig lernen. Oder was weiß ich. Ich ging nicht hinauf nach Jerusalem zu den Aposteln. Aber jetzt habe ich was gemacht. Ja, ich ging nicht hinauf zu den Aposteln, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Was dort in der Wüste. Und da hat er Anfechtung gehabt. Ich kann mir vorstellen, jetzt hast du alles weggeworfen, alle Diplomas verbrannt, alles achtest für Kot. Und jetzt, wie geht's mit dir weiter? Wovon willst du leben? Ich habe dich vom Mutterleib erwählt. Sein Amt kam von Jesus. Geistliche Ämter werden nicht von Menschen verteilt. Kann man auch nicht kaufen wie in der katholischen Kirche, das man im Mittelalter oder woanders getan hat. Göttliche Ämter und Dienste kann man auch nicht lernen. Wie heile ich Kranke? Wie spreche ich in anderen Sprachen? Oder wie mache ich das und das? Du kannst die geistlichen Dinge gar nicht lernen. Das wird dir gegeben, wie der Geist gab, auszusprechen. In der Wüste lernst du das. In der Wüste, ich habe es vom Herrn empfangen. Natürlich, die Frommen, die wollen was lernen. Bruder Petrus, gib mir auch die Gabe, dass ich auf Kranke die Hände lege oder auf Menschen die Hände lege und sie empfangen den Heiligen Geist. Gib mir auch die Gabe. Ich gebe dir 500 Euro. Weißt du, du Schalk, Simon der Zauberer, kennst du diese Geschichte? Man kann auch die Ämter nicht kaufen, die Vollmacht nicht kaufen, die Vollmacht nicht verdienen. Du kannst deine Vollmacht nicht verdienen. Du kannst bis nach Rom auf den Knien rutschen. Du wirst trotzdem nicht bekommen. Du kannst nicht bekommen. Alles, was Menschen dir vermitteln, ist Magie und Zauberei. Wie heilig Kranke. Weißt du, Gott muss dir geben, diese Gabe. Und Gott gibt es, wenn du es brauchst. Wenn du keine Kranke in deiner Umgebung hast, kannst du auch niemanden heilen. Verstehst du? Gott gebraucht es. Weil Paulus von Jesus berufen war. Deshalb konnte Paulus in Vollmacht dem jüdischen Zauberern widerstehen und ihnen das Handwerk legen. Du siehst also, in dem Augenblick, wenn ein von Gott gesegneter, von Gott gebrauchter, von Gott berufener Mensch kommt, da offenbaren sich die Geister. Beim Petrus, Simon der Zauberer, beim Paulus, ebenfalls Apostelgeschichte 13, Vers 8, da kommt dieser Elimas, so heißt er auf jeden Fall, ein jüdischer Zauberer, der auch Dämonen beschwor, oder in Ephesus dann diese ganzen Söhne des Kephas, Apostelgeschichte 19, oder dieses Mädel mit dem Wahrsagergeist. Paulus widerstand dem Zauberer, diesem Elimas. Eine Kombination aus Elia und Moses, war ein echter Jude, 150%. Der widerstand der Zauberer Elimas, denn so war sein Name übersetzt, und versuchte den Statthalter vom Glauben abzubringen. Elimas, Elia und Moses, unsere Propheten und die Schrift. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll des Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, du, das ist schon Vollmacht. Wenn du nicht berufen bist, wirst du das nicht über die Lippen bringen. Du Sohn des Teufels, voller List und voller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen, was gerade ist, und den Weg des Herrn zu verstümmelst? Und siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst blind eine Zeit lang sein und die Sonne nicht sehen. Strafwunder. In der Bibel gibt es nicht nur Heilungswunder, in der Bibel gibt es auch Strafwunder, wenn Menschen Gott widerstehen. Und dieser Elimas, eine Zeit lang blind. Gott bestraft niemand umsonst. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an die Hand nimmt und führt. Wenn Gott jemanden beruft, den begabt und befähigt er. Den bevollmächtigt er. Und er wirft nicht die Perlen vor die Säue. Verstehst du, dass man sich austobt und was weiß ich da, gemütlich irgendwas macht? Nein, es geht um die Heiligkeit Gottes. Du Schalk. Weißt du, den rüstet er aus, den bildet er aus, den qualifiziert er auf seine Art und Weise. Und Paulus berichtet, und da sprach ich mich, hier, da besprach ich mich nicht mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog in der Wüste Arabiens und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück, da wo er sich bekehrt hat. Und dort in der Gemeinde hat er wieder mitgearbeitet. aber zuerst in die Wüste und dann erst in die Gemeinde. Zuerst mal Abstand von der ganzen Geschichte. Paulus. Wir machen den Apostel Paulus durch. Ich könnte bis nach Mitternacht noch predigen, aber ich will nur ein paar Gedanken in den Raum stellen. Die Gemeinde ist und bleibt für den Gläubigen die Schule. Hier wird er geheiligt. Hier wird er für den Dienst qualifiziert und zugerüstet. Die Wüste war nötig im Leben des Paulus. Ich weiß, dass er zu sich selbst findet. Die Wüste war nötig. Aber dann alles andere findet er in der Gemeinde. Gott kann nur dienen. Gott kann nur Menschen dienen, die Heilige geworden sind. Die diese göttliche Qualifikation bekommen haben. Heilige gehören Gott. Und für Gott sind sie reserviert, zuerst Abstand von allen Dingen, vom Judaismus und Traditionalismus und alle, von der Kirchlichkeit und von all diesen Dingen. Zuerst mal Abstand. Und jetzt, Herr, wie willst du mich gebrauchen als Werkzeug in deiner Hand? Wie willst du mich gebrauchen? Zuerst muss man heil werden, bevor Gott einen gebraucht. Beispiel Paulus. Zuerst muss er zu sich selber finden. Christus, dass ich Christus in mir entdecke. Viele sind innerlich krank und dann wollen sie andere heilen. Verstehst du, da werden die Leute noch kränker, noch schwächer, noch elender. Die geben die Verletzungen weiter, die sie nicht verarbeitet haben in ihrem Leben. So, Gott will zuerst uns heilen, wiederherstellen und dann lässt uns auf die Menschheit los. Denk an den Apostel Paulus. Bevor er da Großheidenmissionar wurde, vor Könige und was weiß ich, wo er trat, zuerst musste er selber heil werden. Und zwar auf göttliche Art und Weise. Nicht, dass jetzt gehe ich nach Jerusalem, jetzt gehe ich in den Vatikan, jetzt gehe ich nach Mekka. Nein, nicht hin und her rennen, in die Wüste, das ist der Ort. Bibelschule, nein. Theologisches Studium, nein. Wüste. Wüste. Und dort wurde er vollkommen gemacht. Dort wurde sein Leben in Ordnung gebracht. Dort hat er Jesus erfahren und mehr von Jesus bekommen. Ich habe vom Herrn empfangen. Er musste zuerst mal seinen ganzen Judaismus loswerden, seine Gesetzlichkeit loswerden, musste radikal getrennt werden. Nicht nur sagen, ich achte für Code, es muss auch Code sein. Verstehst? Nicht nur, ich achte. Nein, dieses Achten, du kannst vieles achten, aber das ist noch lange bei dir nicht Fakt. Die Juden später, weißt du, Gott sorgt dafür, dass die Juden selber sich von Paulus distanziert haben. Die wollen mit dem nichts mehr zu schaffen haben. Also es ist erstaunlich, wenn du eine ganze Sache mit dem Heiland machst, deine Freunde wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Deine besten Freunde. Nicht einmal deine Hausgenossen. In aller Liebe. Die wollen dich umbringen. Und die Juden wollten Paulus umbringen, weil er jetzt Christ geworden ist. Weil er so radikal, so konsequent ist. Und von dir werden sich bald Leute trennen, wenn du eine ganze Sache mit dem Heiland machst. Wenn du keine ganze Sache mit dem Heiland machst, da ziehst du alle diese bösen und blöden Geister an. Denn der Geist zieht und sieht. Weißt du, aber wenn du mit Jesus bist, dann gehen die Spötter alle weg. Da gehen die Geistlosen alle weg. Da gehen die Gottlosen alle weg. Christen sollen sich fragen, wen und was ziehe ich an? Welches Gesindel? Dann kannst du sehr viel sagen. Weißt du, dann erlebst du Geisterunterscheidung. Was ziehe ich an? Wohin zieht's mich? Weißt du, wenn du echt mit dem Heiland gehst, die trennen sich alle von selbst. Die haben Angst vor dir. Du bist ihnen zu gefährlich. Paulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du, oder wenn du nicht eine ganze Sache machst, also plötzlich einen ganzen Schwarm, da kommen die ganzen Schwarmgeister. Die umschwärmen dich. Simon der Zauberer, der verzauberte ganz Samaria. Das ist die Kraft Gottes, Leute. Kommt her. Ich zeige euch was. Bis Philippus kam. Bis das Evangelium kam. Weißt du, und der Simon der Zauberer hielt sich an Philippus, hielt sich an die Gemeinde. Schwarmgeist. Irrgeist. Irrgeister halten sich an gesegnete, gesalbte Menschen. Als Nachfolger Jesu musst du aufpassen. Und das ist die Botschaft, was ich auch habe von Paulus. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Aber du musst aufpassen von den ganzen Schmeichler und Schleimer. Weißt du, die von dir gut reden, die dich loben. Das sind Männer des lebendigen Gottes. Die musst du hören. Ein Wahrsagergeist in Philippi. Das sind Männer Gottes. Dieses Mädel hat nichts Falsches gesagt. Der Teufel muss uns lang nichts Falsches sagen. Weißt du, wenn er gesagt hätte, das sind Spinner oder sonst was. Nein, er hat nichts Verkehrtes gesagt. Im Gegenteil, er hat gelobt. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören. Und plötzlich schleichen sich Leute, so wie bei Simon der Zauberer, in der Gemeinde, dieser Wahrsagergeist. Du musst aufpassen. Weißt du, du musst aufpassen, wenn du plötzlich in deine Umgebung Leute hast, wo du ein komisches Gefühl hast, die schmeichelt und schleimt und Radfahrt. Weißt du, was dich verunsichert, dich beunruhigt? Weißt du, auf unruhige Menschen musst du aufpassen, die Unruhe verbreiten, die dir Stress machen, die ständig hinter dir her sind. Weißt du, die wollen, und ich sage ein Geheimnis, Esoteriker und Spiritisten und Okkultisten, die wollen nur deine Kraft abzapfen. Die wollen nur deine Kraft dir wegnehmen, deine Energie, die haben ja selber nichts. Der Teufel hat nichts, aber der will was von dir haben, weil du was hast, weil Petrus was hat, weil Philippus was hat. Die wollen nur die Kraft, die Energie, deinen Geist. Und dann bist du am Schluss erledigt, ausgebrannt. Sie wollen nur anzapfen, deine Kraft dir nehmen, deine Zeit dir nehmen. Kannst nicht mit mir beten, können wir nicht zusammen singen, können wir nicht zusammen etwas unternehmen. Verstehst, kommt alles. Ich rede aus Erfahrung, bin schon 45 Jahre eigentlich, bald 50 Jahre im Dienst am Evangelium. Ich kenne die Spitzbuben und die Taktiken des Feindes. Die sind vom Teufel auf dich angesetzt. Die sind vom Teufel auf dich angesetzt. Um deinen Glauben zu zerstören, auszuhöhlen, dich zu verführen, dich von der Gemeinde wegzubringen. Weißt du, dich zu einem geistlichen Flüchtling zu machen. Deine Berufung und deine Vision kaputt zu machen. Weißt du, dieselben Leute, denen dieser Wahrsagergeistmädel gehörte, diese selben Leute haben dann Herr Spieß umgedreht. Zuerst gehen und sagen, das sind Männer des lebendigen Gottes. Die haben den Spieß umgedreht und Paulus ins Gefängnis gebracht. Ihn bekämpft. Ihn aus Philippi vertrieben. Denn ihr Gewerbe funktionierte nicht mehr. Die Leute sind angelegt, dass ihr Gewerbe funktioniert. Pass auf den Teufel, wenn er auf dich angesetzt hat. Der dir immer hinterherläuft. Und dich bequatscht. Das sind auch Werkzeuge, aber Werkzeuge Satans. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das Werkzeug Satan, das Werkzeug Gottes geht seinen Weg, tut seine Arbeit, kümmert sich nicht nach links und rechts. Weißt du, achte, wer versucht sich in deinem Leben einzumischen? Wer versucht dich irgendwie zu manipulieren, zu beeinflussen? Hör diese Predigt an, die ich neulich gehalten habe, über Manipulation. Gott hat mir, als ich in Stuttgart junger Prediger war, noch unerfahren mit all diesen Dingen, dann bringt jemand eine Weisung, die dein Brot essen, werden dich verraten. Ich habe mich erschrocken. Die dein Brot essen, also mein Brot, meine Predigt hören, die werden mich verraten. Dann bin ich die ganze Gemeinde, das war eine kleine Gemeinde damals in Stuttgart noch, dann bin ich die ganze Gemeinde durchgegangen. Wer könnte das sein? Und dann habe ich die Bibelstelle genommen, das Wort Gottes, was da drin steht, worauf sich die Weisung basierte. Dann heißt es, er hat eine große Weisheit. Und auf mich wurde angesetzt ein Jesuitenpater. Der kam zu mir, oh Bruder Matutis, ich weiß das und ich weiß das und ich rate dir das. Der hat mir sehr viele wertvolle Tipps gegeben. Der hat mir keine Blödheiten erzählt, auf mich angesetzt. Verstehst? Und so weiter. Und da sagt der Herr, die dein Brot essen, werden dich verraten. Und irgendwie, für mich kam nur dieser Eckart in Frage damals. Nur dieser eine. Also hohe Weisheit ist in ihm. Und extra auf jeder Freiversammlung war er da. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt teste ich mal. Dann habe ich meinen Stapel Bücher genommen. Was war denn auch Europa, war dieses Buch damals. Und dann habe ich gesagt, hier ist ein sehr interessantes Thema drin, das müsst ihr lesen, Leute. Die Hure Babylon, die katholische Kirche. Und was dabei passierte, plötzlich wird er wütend. Plötzlich will er versuchen, meine Freiversammlung zu zerstören. Auf der Straße, verstehst du, entpuppt er sich als Verräter. Und von dem Moment war er nicht mehr mein Freund. Was ist aber, die dein Brot essen, da war er nicht mehr in meinem Gottesdienst, hat versucht, Gottesdienste zu stören. Bei anderen Predigern hat er die Polizei auf den Hals gehetzt und vieles andere mehr. Wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Und dann bekomme ich plötzlich eine Eingebung, der bei mir versucht, auch meine Freiversammlung zu zerstören. Der Himmel war blau, die Sonne schien und alle waren glücklich. und wir gehen auf die Straße. Aber während ich so bete und mich auf die Straßenversammlung vorbereite, sagt der Heilige Geist, heute macht ihr keine Freiversammlung. Aber ich kann nicht mehr absagen. Jetzt werden Leute kommen und die wollen die Freiversammlung erleben und dabei sein und mitarbeiten. Jetzt komme ich auf den Platz, wo wir sonst immer predigen, lauter Leute mit der Trillerpfeife. Ich denke, um Himmels Willen, was ist da los? Und ich gucke so zu und dieser Eckart steht an der Wand und lächelt, verstehst du? Und dann fragt er mich, ja, machst du heute keine Freiversammlung? Ich habe gesagt, nee, heute mache ich keine Freiversammlung. Und ich habe dann bei jemandem, wo so Trillerpfeife pfeift, habe ich gefragt, ja, warum pfeift ihr da? Er sagte, da hat uns ein Herr Geld gegeben, wir sollen nachher, werden ein paar Fromme singen und wir sollen die auspfeifen. Weißt du, der Heilige Geist ist eine Nasenlänge weiter. Der Heilige Geist, weißt du, der hat mich informiert und der hat dann sich geärgert, war wütend, dass die Leute umsonst bestellt waren. Du siehst, die dein Brot essen, werden dich verraten. Pass auf, Gott zeigte und Gott offenbart es, dass es falsche sind. Und Gott muss uns zeigen. Weißt du, es kann eine Zeit lang ganz gut gehen, ganz nett sein. Aber dann wird es irgendwo sich offenbaren und entpuppen. Gott ist ein heiliger Gott. Und der Teufel versucht auch überall mitzumischen, wo es nur geht. Und Gott selbst ist es, der an uns wirkt, der uns führt, der uns leitet, der uns formt, der uns prägt. Der Herr selber. Für Paulus war seine Bekehrung eine ganz gewaltige Umstellung. Aber auch später, es ging von Tag zu Tag, wir werden von Tag zu Tag erneuert. Immer mehr und mehr. Und in dem Moment, wo du dich bekehrst, ist nichts mehr wie früher. Nichts mehr wie früher. Solange noch alles wie früher ist, solange sich nichts vieles verändert hat, da stimmt etwas mit deiner Bekehrung und Wiedergeburt nicht. Du bist wiedergeboren, bist ein ganz anderer Bürger aus einer ganz anderen Welt. Und jetzt greift die Heiligkeit und Heiligung Gottes. Du merkst plötzlich, das ist nichts und das ist nichts. Und deine besten Freunde verfluchen dich, wollen dich umbringen, dich vergiften. Hier ist alles drin. Interessanter war es noch, bevor das alles so passierte mit diesem Eckhart. Ich besuchte seine Mutter, weil er mir erzählt hat, seine Mutter wäre krank, hätte Krebs. Und dann, er war nicht zu Hause. Als ich dann die Mutter besuchte, sagte, wissen Sie, mein Sohn, daher weiß ich, dass er Jesuitenpater war und der hat mehrere Berufe gehabt und immer so, sogar bei Christen in der Firma mitgearbeitet, um dann den Christen zu beobachten und auszuspionieren, seine Schwachheiten und Schwächen. Verstehst du, das alles hat er gemacht. Weißt du, Herr, man tut es, nehmen Sie sich von meinem Sohn in Acht, sagt die Mutter. Sagt die Mutter. Und der Heilige Geist hat es schon vorher gesagt, die dein Brot essen, werden dich verraten. Deine Förderer, in dem Augenblick, wo du konsequent zum Heiland stehst und allein für Gott da bist und zur Ehre Gottes da bist, da wird deine Förderer sich plötzlich zurückziehen und dich nicht mehr unterstützen. Aber glücklicherweise, Paulus hat mehrere Berufe gehabt. Er war noch Zeltmacher. Der konnte mit seinen eigenen Händen arbeiten. Weißt du, der war von niemand abhängig, auch finanziell nicht. Der hat noch einen Beruf gehabt. Und er konnte mit seinen eigenen Händen arbeiten. Fiel niemand zur Last. Und es sagt auch weiter, wer am Evangelium arbeitet, soll vom Evangelium leben. Aber wir sollen niemand zur Last fallen. Paulus war bei niemand angestellt. Er war nicht käuflich, niemand verpflichtet. Wir haben ja einen Spruch, das Brot ich esse, das Lied ich singe. Verstehst? Paulus war nicht abhängig von den Juden oder von irgendjemand. Die meisten Prediger sind nur deshalb heute Leisetreter, weil sie abhängig sind. Mein Gehalt wird gestrichen, mein Einkommen. Wenn wir Menschen verpflichtet sind, sind wir ihre Sklaven. Aber Gott will, dass wir Gott gehören, Gott dienen und Gott verherrlichen und Gott preisen. Das war Paulus. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Gott muss unser Arbeitgeber sein. Und wir müssen von Gott abhängig sein. Absolut. Der Teufel ist ein raffinierter Bursche. Wenn er mit der Sünde uns nicht kriegt, dann versucht uns an eine Organisation zu binden. An Menschen zu binden. An eine Institution oder was auch immer ist. Wir sind von denen abhängig. Jetzt kann ich nicht mehr so. Ich kann nicht mehr die Wahrheit sagen. Aber wohl dir, wenn du frei bist. Wohl dir. Gott will, dass wir allein von ihm abhängig sind und von sonst niemand. Und Gott versorgt seine Knechte gut. Gott versorgt seine Mägde gut. Glaub mir das. Er ist der treue Vater. Er lässt dich nicht verhungern und umkommen. Er segnet uns auf eine andere Art und Weise. Wenn Gott einen erwählt, den heiligt er, den nimmt er auf die Seite, den bereitet er zu und um den kümmert er sich, dass er nicht verkümmert. Sobald er, dieser Herr, die Führung in deinem Leben übernehmen. Sobald du bewusst dem Herrn dein Leben übergibst, und zwar konsequent, bestimmt wird dein Leben von einer anderen Richtung bestimmt. Du wunderst dich, dass alles ganz anders kommt, wie ich geplant habe. Bei Nacht und Nebel musst du Damaskus verlassen. Nach deiner Lebensübergabe lebst du ein anderes Leben. Nicht mehr deins, dass du deinen Dickkopf durchsetzt, sondern sein Leben. Sein Leben nach seiner Art. Du wirst Gott unterstellt und Gott verantwortlich. Und Geschwister, und das ist dieses auserwählte Werkzeug. Wenn Gott jemand benutzt, der ist allein Gott verantwortlich. Der muss Gott Rechenschaft ablegen. Die Lebensaufgabe des Apostel Paulus ist jetzt, den Namen Jesus weiterzutragen. Und er wird meinen Namen unter alle Völker tragen. Alle Nationen, alle Menschen sollen ihn kennenlernen. Und Paulus ist für mich ein Beispiel. Keiner Partei gehörte an. Kein Komitee steht hinter ihm. Keine Kirche, keine Sippe, nichts. Nur Jesus. Er lebt für Jesus. Und er möchte Jesus groß machen. Das ist das Werkzeug. Ich möchte für Jesus funktionieren. So wie er mich brauchen will. Und das ist, was Paulus möchte. Er möchte, dass nicht er in der Erinnerung bleibt, wie er gepredigt hat, sondern dass Jesus bei den Leuten in der Erinnerung bleibt. Dass die Leute später denken, das war nicht der pure Paulus, das hätte auch jemand anders sagen können. Aber Jesus ist sichtbar geworden. Jesus wurde verkörpert. Paulus tut nichts Außergewöhnliches oder Besonderes oder Außerordentliches. Er macht Christus groß. Jesus, den Messias, den Heiland. Er ist nur stolz auf Jesus. Er ist mein Glück und so weiter. Ich möchte nur Jesus gewinnen. Ich möchte nur den Gekreuzigten verkündigen. Und nur Jesus bekennen und Jesus weitergeben. Er trug den Namen Jesus zu den Heiden. Nur den Namen Jesus. Und das war die Werbearbeit, die er getan hat. Jesus unter alle Völker. Zuerst mal in seinem Leben. Und dann bringt er sogar zu Königen und großen Leuten. Sogar im Kaisers Hause. Wir wissen ja, dass er sogar Anhänger hatte im Kaisers Hause, mit der er kommunizierte. Und dann natürlich auch zu Kindern Israels. Die werden wir auch nicht vergessen. Er bringt überall den Namen Jesus. Auch wenn die nicht mögen, auch wenn die nicht annehmen. Aber er predigt den Namen Jesus. Und er geniert sich nicht, von Jesus zu reden. Auch unter den Juden. Sein Lebensweg war kein Rosenweg. Weißt du, alles glatt auf rotem Teppich. Nein. Er muss viel um Jesu willen leiden. Da heißt es sogar in 2. Korinther 12, Vers 7, Satan schlägt mich mit Fäusten. Weißt du, was das bedeutet? Da kriegst du so einen Stoß, da gehst du hoch in die Luft. Satan schlägt mich mit Fäusten, ein Engel des Satans. Beneide nicht die Werkzeuge Gottes, die Gott dienen. Satan schlägt sie mit Fäusten. Du wirst richtig hergenommen. Wenn du für Gott da bist, wirst du massiv angegangen. Die meisten wissen gar nicht, haben keine Ahnung. Weißt du, ich möchte ein Segen sein. Du, ich sag dir, in dem Moment, wo du ein Segen bist, bist du für die anderen ein Fluch. Ein Unglück. Eine Katastrophe. Und die Segensträger müssen unheimlich viel durchmachen. Verzage nicht, wenn dein Lebensweg manchmal auf und ab geht und du Schwierigkeiten hast. Gottes Wege sind manchmal schwere Wege. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Da klopft der Herr ganz schön mit dem Werkzeug und haut rein. Aber Paulus war vorbereitet. Deshalb hat er wahrscheinlich auch keine Frau gekriegt. Weil er so stur in seinem Leben war und so hart und so draufgängerisch. Alles, entweder mache ich ganz oder gar nichts. Und das ist, was sich in seinem Leben ausgezahlt gemacht hat und gewirkt hat. Aber all das passiert im Verborgenen. Gott wirkt im Verborgenen. Bevor Jesus etwas durch dich und mich und uns in der Öffentlichkeit tut, zuerst wird unser Leben durchgeputzt und durchgereinigt. Die ganzen Klageweiber fliegen raus. Und Ananias kommt zu Saul rein, hinter verschlossenen Türen. Ich möchte zum Herrn Saul von Tarsus. Weißt du, und dann darf er rein und er darf mit ihm sprechen. Und dann passiert ein Wunder. Plötzlich, weißt du, das war ein Jude, dieser Judas, bei dem er einquartiert war. Plötzlich spricht er in Zungen. Um Himmels Willen, was passiert da in meinem Wohnzimmer? Du musst vorstellen, was da passierte. Der Jude wird bekehrt im Hause Juda. Die ganzen Klageweiber fliegen weg. Jesus und der Heilige Geist handeln dort in der Stube, im Verborgenen. Dort passieren die Wundertaten des Herrn in der Stille, in der Wüste. Kein Rummel. Der Herr hat mich gesandt, der dir unterwegs begegnet ist. Der Herr hat mich gesandt und ich soll dir die Augen jetzt öffnen. Aber die Augen hat er nicht geöffnet, sondern als der Heilige Geist in sein Leben fiel, plötzlich wurden seine Augen geöffnet. Plötzlich wurde er sehend. Plötzlich begreift er und erfasst, um was es geht. Ananias ist auch so ein Werkzeug. Der wird von Gott gebraucht. Hat Paulus was gebracht und später bringt Paulus wieder weiter und funktioniert weiter. Wir Menschen können erst dienen, wenn Gott uns gesandt hat. Und wenn wir die Sendung annehmen, die Menschen müssen auch die Sendung annehmen. Also von dem alten Knacker will ich nichts haben. Verstehst du, Ananias? Von diesem religiösen Pfingstler oder was weiß ich, was er sich gedacht hat. Nein, lieber Bruder Saul, plötzlich ist die Brücke gebaut. Ananias kommt rein in Liebe. Der zwängt sich nicht auf, sondern er sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, hat zu mir gesprochen und schon schmilzt das Eis. Aber stell dir mal vor, wenn er reingekommen wäre, so spricht der Herr. Was glaubst du, was da passiert wäre? Der wäre eingesperrt, abgeführt nach Jerusalem, in die heilige Stadt und dort gesteinigt. Ananias sagt dem Paulus nichts vom Leiden. Das ist mir noch interessant, ganz schnell noch ein paar Sachen. Sagt nichts vom Leiden. Das weiß nur der Ananias. Er wird noch sehr viel leiden müssen, um des Namens Jesu willen. Das behält er für sich. Das wird noch früh genug spitz kriegen. Verstehst? Weißt du, was der Herr einem sagt? Du musst nicht gleich alles sagen und ausbreiten. Ich will ihm zeigen, was er noch leiden muss. Wir Christen müssen auch lernen, manches für uns zu behalten. Wenn der Ananias gleich gesagt hätte, was mit Paulus los ist, der wird noch viel leiden müssen, dann würde er sagen, bitte danke für die ganze Mission, möchte nichts zu tun haben. Aber der Herr sagt es nicht im Voraus. Das wird er noch mitkriegen. Ananias teilt ihm nur seine hohe Berufung mit und nicht seine negativen Dinge, seine Leiden, seine Schwierigkeiten. Wir müssen den Leuten nicht unbedingt sagen, du, wenn du dich bekehrst, hast du nur Probleme und Kämpfe. Du musst nicht erzählen, sag, der Herr ist dir begegnet, der Herr hat dich gelehrt, der Herr wird dich weiterführen. Ananias sagt auch nichts über sich selbst. Ich hier bin der Älteste in der Gemeinde zu Damaskus. Er sagt nur von der Erscheinung, die er gehabt hat und die er gehabt hat. Ananias selbst. Und er tut nur den Willen Gottes. Das ist Werkzeug Gottes sein. Und mein Gebet ist, lieber Gott, mach du uns zu Werkzeugen. Deine Liebe, deine Gnade, deine Güte. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Weißt du, wenn wir in der Hand Gottes kommen, werden wir von Gott benutzt. Und Herr Jesus, wir lassen uns heute ganz bewusst in deine Hände fallen. Nimm mich so, wie ich bin. Herr, und du möchtest uns so benutzen, wie wir sind. Und wir werden so vieles noch miterleben und noch so vieles erfahren, was in unserem Dienst, in unserem Leben so wichtig noch ist. Herr, du wirst uns führen, wie du den Saul von Tarsus geführt hast und ihn zu einem auserwählten Werkzeug gemacht hast. Das, was du dir in der Ewigkeit vorgenommen hast, das wirst du auch in meinem, in unser aller Leben verwirklichen. Ich bin guter Hoffnung und guter Zuversicht. Der das gute Werk angefangen hat, heute in dir, in mir, in uns, der wird es auch vollenden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.